ARD.
Da sein und Gutes tun. Das wollen Prinz Harry und Meghan Markle. Und über die beiden sprechen wir heute hier.
Annelies royale Welt. Es kann nur eine geben.
The one and only.
Ja, hallo zusammen. Ich bin wieder da nach einer kleinen Pause. Ich sag's gleich am Anfang, nicht enttäuscht sein. Chrissy Kahn ist leider krank. Er kann heute nicht dabei sein. Aber natürlich bin ich nicht alleine. Ihr wisst es ja, ihr seid es ja gewohnt, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Und zwar bei mir ist Mona Krevel. Aber Mona Krevel ist exaktement 10 Stunden vorne dran quasi und 15.582 Kilometer entfernt von mir. Denn sie sitzt in Wellington, Neuseeland. Hallo, liebe Mona.
Guten Morgen, liebe Annelie, und guten Morgen nach Deutschland und gute Besserung an Chrissy Kahn.
Das richte ich gerne aus. Mona Krevel, also um deinen ganzen Namen zu sagen, du bist Politikwissenschaftlerin, Professorin, jetzt gerade in Neuseeland an der Uni, ne? Und ich habe ja immer das Thema mit mir rumgetragen. Ich möchte gern was zu Prinz Harry und Meghan Markle machen über ihre, ich sag mal, PR-Strategie, wie sie sich geben in der Öffentlichkeit, was sie tun müssen. Sie müssen ja Geld verdienen. Und ich kam über deine Kollegen dann zu dir, weil die Männer sich das nicht zutrauen in deinen Fachbereichen oder in deinem Fachbereich, also Politikwissenschaften oder eben Publizistik, weil du bist zwar Politikwissenschaftlerin, kennst dich aber auch sehr gut aus, natürlich in Sachen Publizistik, bist auch PR-Expertin. Erzähl doch mal ein bisschen von dir, Mona, weil du bist ja eigentlich auch mit Mainz vertraut, also dort, wo ich jetzt gerade bin, ne?
Ganz genau. Und zwar habe ich in Mainz promoviert in Publizistik und habe immer zu politischer Kommunikation geforscht. Danach habe ich aber meistens in der Politikwissenschaft gearbeitet, aber immer so an der Schnittstelle zwischen Politik und Medien und alles, was mit Medieneffekten zu tun hat und auch viel mit Wahlkämpfen, diese ganzen Geschichten. Ich war dann lange in Mannheim an der Uni und bin dann in die USA gegangen, wo ich in Upstate New York, schönes Weingebiet, Finger Lakes, an der Cornell University war für 4 Jahre als Gastprofessorin und von da bin ich nach Neuseeland gekommen, also sozusagen ins Commonwealth, über das wir heute sprechen.
Genau.
Und ich würde sagen, mein berufliches Interesse verbindet sich hier ganz gut mit meinem privaten in diesem Fall, denn ich war privat immer ein großer royaler Fan, deswegen wundert es mich nicht, dass die Kollegen in meine Richtung gedeutet haben. Und es verbindet sich natürlich mit meiner Arbeit über Medieneffekte, politische Kommunikation und allem, was damit zu tun hat, weil auch Königshäuser machen politische Kommunikation und sind heutzutage auch irgendwo Medienmonarchien in einem gewissen Sinne. Und insofern kann ich ganz gut über das Thema reden. Privat würde ich sagen,
ja, du hast dich ja geoutet, royal.
Ich habe mich geoutet, ja. Du kannst es ruhig verraten.
Ach so, ich? Ich weiß, dass dein Herz für Royal Ascot schlägt und dass das ein fester Termin ist, ne? Zusammen mit deiner Schwester.
Absolut. Also das war lange auf meiner Bucketlist und irgendwann konnte ich meine Schwester überzeugen, mich nach Royal Ascot zu begleiten. Und wir waren sehr begeistert. Was kann man auch dagegen haben, sich aufzubrezeln mit Fascinator? und die königliche Familie fährt in der Carriage vorbei. Also an dem Tag, an dem wir da waren, waren auch Camilla und Charles in der Carriage Procession. Und wir hatten Queen Anne Enclosure Tickets. Da kommt man sozusagen ganz nah ran. Und Champagner, Pferde und die royale Familie hatte schon was für sich. Aber ich glaube, es geht sogar eigentlich noch weiter zurück. Also ich glaube, ich habe keine royale Hochzeit jemals ausgelassen. Sowas habe ich immer im Fernsehen geguckt. Ich besitze eine Corgi-Mug, eine Tasse mit Corgis drauf zum Thronjubiläum der Queen. Auch die passende Schürze.
Ah ja,
siehst du. Ich habe sogar die Coronation Quiche gebacken, die persönlichen Köche von Charles auf der Gartenparty, von der ich weiß, du warst da.
Genau.
Ich bin auch ganz neidisch, serviert haben.
Ja.
Ist auch fester Bestandteil unseres Menüplans geworden. Die ist in den zweiten Weihnachtsfeiertag inzwischen eingewandert, die
sehr Coronation Quiche. Und du hast mir auch verraten, du hast eine Hausarbeit geschrieben über Lady Di. Und
genau.
Es wird ja geforscht zu Königshäusern, man glaubt es kaum, weil ja immer dieses Thema Königshäuser, Royal Families und so weiter immer so in diesen Bereich Unterhaltung rutscht, Boulevard, Klatschpresse. Und ich möchte es da auch weiterhin rausholen, weil die letzten zwei Folgen, die ich ja gemacht habe, war ja zum Thema Klatschpresse. Wer sie noch nicht gehört hat, einfach mal reinhören. Und deswegen ist es mir ein Anliegen, und jetzt gerade auch über Prinz Harry und Meghan Markle zu sprechen. Und ich habe ja gesagt, Dasein, Gutes tun, das ist ja so deren, ja, deren Mantra, das sie vor sich hertragen. Es steht auch auf der Internetseite von den beiden. Wie empfindest du denn so auch dem ersten Blick oder mit deinem Blick als Politikwissenschaftlerin oder natürlich auch als PR-Expertin, ja, wie schaust du auf Harry und Meghan?
Also erstmal muss man natürlich sagen, das ist philanthropische Arbeit, und die machen, was was viele machen, ist PR. An PR ist grundsätzlich nichts Schlimmes. PR ist eigentlich die Kunst des Managements, der Verbreitung von Informationen über Personen oder auch über Firmen. Das machen alle, von Celebrities über Politikern und im Grunde genommen jede Firma. Und es ist nur der Versuch, einen Einfluss auf das eigene Bild in der Öffentlichkeit zu nehmen. Und das gilt natürlich auch für die beiden. Und ich will ihnen gar nicht unterstellen, dass sie ihre PR-Arbeit nur machen, um ein positives Bild von sich in der Öffentlichkeit zu schaffen. Denen liegt schon auch was an der Sache. Davon würde ich ausgehen. Und es ist, Charity-Arbeit ist natürlich auch immer Bestandteil von der Arbeit von Königshäusern gewesen. Und sie führen das auch nach dem sogenannten Mexit weiter.
Genau, ja.
Wo man auch schon sieht in dem Begriff Mexit, dass du ganz recht hast, dass es nicht nur Unterhaltung ist und dass es darüber hinausgeht. Das ist ja schon eine Analogie zu einer politischen Begrifflichkeit.
Zum Brexit,
in einem gewissen Sinne. Zum
genau,
Brexit.
Genau. Das, wie du sagst, Charity und so weiter, sie stellen sich aber schon so als menschenfreundlich dar, ne? Also
genau.
Ne, philanthropisch und möchten eben Gutes tun. Und man unterstellt ihnen ja dann immer, wie du ja sagst, ne, dass sie es nur tun, um gut dazustehen. Das ist ein schwieriges Ding, da rauszukommen, ne? Weil man immer so das im Hinterkopf vielleicht mit rumträgt, ne?
Also das eigene Image zu verändern ist sowieso schwer. Wenn sich sowas einmal festgesetzt hat, und wir reden von so berühmten Persönlichkeiten wie Harry und Meghan, wir sehen ja auch, was ihr für ein Image aufgedrückt wurde in der Zeit, als sie noch Teil des Königshauses waren.
Ja.
Diese ganze Identitätsfindung, die kam ja von den Medien. Wenn sich sowas mal festgesetzt hat, ist das hartnäckig und schwer zu ändern mit Öffentlichkeitsarbeit dagegen. Am Anfang war da dieses Bild, das ist die Person of Color, die erste schwarze Frau in der Königsfamilie, die feministisch die Königsfamilie ändern wird. Das war noch positiv. Dann langsam änderte sich das so, und das Bild wurde auch langsam immer rassistischer, und sie war die Duchess Difficult. Das hing ja so ein bisschen an ihr. Und das jetzt wieder loszuwerden, also dagegen zu steuern, das ist nicht so einfach. Solche Images sind hartnäckig. Also sie haben das schon versucht mit der Netflix-Documentary zum Beispiel. Da haben sie ja selber eher so ein Opfer-Framing von ihr auch versucht zu thematisieren, dass sie ein Opfer der ganzen Geschichte gewesen ist. Aber so ein Image zu ändern ist nicht einfach. Und auch loszuwerden, dass man das nur tun würde aus diesem Grund.
Ja, aber man muss schon ein bisschen vorne dran, also zeitlich ein bisschen vorspringen. Also ich denke an das Oprah-Winfrey-Interview. Ich meine, da war ja auch die Opferrolle, sagen wir mal, sehr ausgeprägt, sage ich jetzt mal. Ja, ohne jetzt irgendwie da eine Wertung reinzubringen, wenn man es sich einfach anschaut und zuhört gut. Und es gibt ja auch wissenschaftliche Analysen dazu, hattest du auch mir gesagt im Vorgespräch, ne? Weil du gesagt hast, Duchess Difficult und diese Rolle oder dieses Bild, das aufgebaut wurde. Aber mit dem Oprah Winfrey Interview haben sie das Ganze ja auch nochmal zelebriert, sage ich jetzt mal, oder? Also ich meine, dass sie eben nicht so einfach ist einfach, ja? Dass sie nicht einfach sich in diese Rolle einfügen möchte. Die Rolle, die man einnimmt, wenn man ins Königshaus einheiratet. Gerade ins Britische.
Genau, ne? Also die Ironie des Ganzen ist ja eigentlich, dass sie versucht hat, dieses Image zu ändern. Die hatten ja schon das Bedürfnis, ihre eigene Selbstdarstellung zu korrigieren, nachdem sie aus der Königsfamilie raus waren. Und dazu hat auch das Oprah-Interview gehört. Aber mit genau diesem Interview hat sie natürlich auch gezeigt, dass man mit ihr nicht machen kann, was man will. Und dass sie es den Medien nicht einfach macht. Und es hat natürlich dieses Duchess Difficult-Image eigentlich in einer gewissen Hinsicht nochmal verstärkt. Und wie du gesagt hast, es gibt auch Forschung dazu. Sie hat zwar dieses Opfer-Framing aufgebaut, aber sie ist nicht das einzige Opfer sozusagen der Medien. Allen Mitgliedern von Königsfamilien bleibt Sachen versagt, die für uns alle selbstverständlich sind. Privatheit und Schutz vor Eingriffen der Presse ins eigene Privatleben, Recht auf freie Berufswahl, Meinungsäußerungsfreiheit, freie Wahl des Ehepartners, die haben die auch nur pseudomäßig, Religionsfreiheit im englischen Königshaushalt, Reisefreiheit, all diese Sachen, darunter leiden die anderen auch. In ihrem Fall kam, glaube ich, nochmal speziell dazu, dass sie eine schwarze Frau war oder zumindest Mixed Race. Das hat die ganze Sache nochmal verschärft. Also die anderen, eine Camilla ist auch Rottweiler genannt worden.
Ja, ja, klar.
Fergie ist das Pferd genannt worden. Die Sachen sind irgendwann verschwunden. Die haben das schon ausgesessen. Sie hat es nicht gemacht, was auch mit ein Grund dafür sein kann, dass das weiter lief, dass sie die Medien damit noch mehr gefüttert hat.
Ja.
Aber bei ihr kam auch nochmal extra dazu, das muss man zu ihrer Verteidigung sagen, das waren die rassistischen Angriffe, die gegen sie liefen.
Gut, aber ich meine, ich sag mal so, jeder, der sich so ein bisschen auskennt oder auch aufmerksam Dinge liest, sich informiert, weiß, dass es sowas eben halt eben gibt. Und aber sie hat das ja massivst auch aufgegriffen. Also für sie war das ja mit das Hauptthema, also das dagegen anzukämpfen, ne? Also und auch nicht, sagen wir mal, es auszusetzen, ne? Also das war nicht ihr Fall, ganz und gar nicht. Wahrscheinlich, weil sie auch schon relativ alt war, hat schon vieles erlebt. Ja, und ihre eigene Karriere gehabt als Schauspielerin. Das spielt ja alles da mit rein, ne?
Genau, also genau wie du gesagt hast, die war eine selbstständige Frau in einem gewissen Alter, die hatte sich schon was erarbeitet. Sie hat auch irgendwo in dieser Dokumentation gesagt, das werde ich nicht vergessen, ich hatte meinen Beruf und mein Leben und ich war auf einem guten Weg. Und dann ist das alles den Bach runtergegangen, als sie ins Königshaus eingeheiratet hat. Und die war das auch nicht gewohnt, gesagt zu bekommen, dass sie sich nicht wehren kann und dagegen nicht aufstehen kann. Und das hatte ihr ja die Königsfamilie mehrfach geraten, diese Sachen auszusitzen. Das ist sozusagen das Anfangsritual. Ich glaube auch, es wäre vernünftiger gewesen. Strategisch war, was sie gemacht hat, würde ich sagen, falsch. Mit Sicherheit war, was über sie geschrieben wurde, absolut inakzeptabel und es enthielt viel Rassismus. Aber die Karawane wäre weitergezogen, denn die Medien haben Durst.
Klar.
Irgendwann hätten die auch das Interesse an dem Duchess Difficult Framing verloren und da hätte was Neues hergemusst.
Ja, ja, genau.
Aber dadurch, dass sie sich gewehrt hat und nicht wie die anderen Frauen in der Königsfamilie das akzeptiert hat, denen auch übel mitgespielt worden ist, hat es schon dazu geführt, dass sie Öl ins Feuer gegossen hat. Und das lief natürlich weiter und die Medien hatten sie danach auch auf dem Kieker.
Genau. Und sag mal, Mona, so eine von diesen die Essenz von diesen wissenschaftlichen Analysen des Interviews, gibt das so ein Hauptfazit, das man daraus ziehen kann? Also wissenschaftlich gesehen?
Also viele von den Analysen, die sich mit Meghan und Harry beschäftigt haben, haben sich hauptsächlich mit dieser Rassismusfrage beschäftigt. Das war sozusagen einer der größten Punkte. Abgesehen davon, dass auch viele von den Analysen gesagt haben, die sind nichts Besonderes. Das ist vielen anderen auch zugestoßen. Und man hat andere Leute angeführt, wie Camilla und Charles, die auch ihre private Telefonkonversation in den 90ern geleakt hatten. Das wäre eigentlich nichts Besonderes. Aber das andere Thema, was sozusagen in der Wissenschaft viel aufgegriffen worden ist, war diese Rassismusgeschichte. Und dass sie in einer gewissen Weise besonders darunter gelitten hat, weil das halt eine biracial relationship ist und dass die anders behandelt werden als sozusagen same race relationships oder sozusagen gleiche Beziehung in dem Sinne. Und dass es auch viel zu einer Dehumanisierung führt, also die Personen als Objekt betrachtet werden. Man sieht es extrem krass zum Beispiel, als Archie auf die Welt gekommen ist. Und von dem gab es ja nicht sofort ein Foto. Also er wurde ja nicht in die Kameras gehalten vom Krankenhaus. Sondern der wurde erst, ich glaube, es war Windsor Castle.
Genau, dieser Fototermin,
vorgestellt.
Der war ja nur mit, ich glaube, nur mit einem Kamerateam, nur mit einem Fotografen. Das war ja ganz klein gehalten, ne? Das war ja so ein Auftritt auch von den beiden, ne?
Wozu ihr ja angeblich, wozu niemand gesagt hatte, sie soll es nicht machen vom PR-Stab, weil sie hat ihr Kind, soweit ich weiß, in einem anderen Krankenhaus gebracht.
Genau. Ja, ja. Als Kate jetzt, ne, im Vergleich. Genau.
Ja. Also es war nicht dieser berühmte,
Lindo Wing. Nein,
war's
nicht.
Aber worauf ich hinaus wollte, war eigentlich die Tatsache, dass das zu Spekulationen von den Medien geführt hat, wir haben haben den Archie noch nicht gesehen. Mhm. Und dann gab es Fotos, auf denen Paare zu sehen waren, die einen Affen an der Hand führten. Mhm. Archie left the hospital. Mhm. Also Archie hat das Krankenhaus verlassen. Mhm. Und da sieht man, wie dieses Kind aus dieser sozusagen gemischten Beziehung dehumanisiert worden ist, in einer gewissen Weise. Ja. Und das sind auch Themen, die die Forschung aufgegriffen hat, rund um Harry und Meghan.
Ja, aber wenn man, ich sag mal, sowas sieht als jetzt Betroffene, also wie Prinz Harry und Meghan, falls sie das gesehen haben sollten, das ist schon eine harte Nummer. Das wollte ich nicht sehen. Ja. Ich glaube, man muss auch an der Stelle auch Verständnis haben für die beiden.
Absolut.
Also ja, weil nämlich das sind Dinge, da überschreitet man Grenzen und das geht gar nicht. Ja,
ich glaube tatsächlich, wenn man in der Königsfamilie ist und den Kram, der über einen geschrieben wird, selber liest, ist es kaum auszuhalten.
Ja.
Ich glaube, viele tun es nicht. Der Kollege, den du letztes Mal interviewst hast, Mats Schönauer, hat gesagt, er war bei der Geburt von
dem Louis dabei.
Von dem Louis dabei.
Ja, genau.
Und hat da mit jemandem gesprochen. Und der hat gesagt, die kriegen das gar nicht mit. Also die beschäftigen sich damit gar nicht. Und das ist wahrscheinlich auch die gesündeste Einstellung, die man dazu haben kann. Weil wenn man in der heutigen Medienzeit die Kommentare liest, die unter Social-Media-Posts gemacht werden, unter Medienartikeln gemacht werden, das ist unglaublich. Also die müssen keine sozialen Sanktionen fürchten aufgrund der Anonymität des Internets.
Ja.
Und deswegen lassen die Leute da alles raus, was nicht geht. Und wer sich das wirklich zu Herzen nimmt und diese Medienartikel liest und man hört aus dieser Dokumentation auf Netflix zum Beispiel raus, dass sie das gemacht hat, was, glaube ich, ein großer Fehler war, weil das geht an die Nieren und das zieht einem psychisch runter. Und ich glaube, William und Kate, er ist schon damit aufgewachsen, der lässt es nicht mehr an sich ran. Der hat gelernt, es auszusitzen.
Ja.
Aber wenn man sieht, weibliche Politikerinnen, dazu gibt es Forschung, die werden viel mehr niedergemacht im Internet als männliche Politiker. Das Gleiche gilt für Wissenschaftlerinnen. Die Kommentare unter einem Artikel, in dem ich kommentiert habe, sind anders als die Kommentare unter denen männlicher Kollegen,
also,
sich geäußert hat.
Also ist also, Meghan mehr angegriffen, auch unterm Strich, sage ich jetzt mal, als jetzt Prinz Harry, ne?
Genau. Und bei ihr kommt noch hinzu, dass sie eine Woman of Color ist. Und das macht die ganze Sache natürlich, das potenziert das Ganze. Und wenn sie das wirklich sich selber, also wenn sie das wirklich gelesen hat, kann man verstehen, warum sie geklagt hat und sich nicht dem Grundsatz der Königsfamilie we pay, they pose, an den die sich immer gehalten haben, unterwerfen wollte und es einfach aussitzen.
Aber es ist schon so, Mona, dass das im Prinzip ein Kampf gegen Windmühlen ist. Also wenn man da anfängt, wo fängst du an, wo hörst du auf? Und die Strategie ist wahrscheinlich am besten, es nicht zu lesen, wie du sagst, oder es lesen zu lassen und dann, sagen wir mal, gefiltert eventuell dann mitzubekommen. Ne? Also wahrscheinlich ist das wahrscheinlich das Beste. Das ist ja dann auch gleich die Frage, wie offen sollte man sein? Also klar, ich denke an die Netflix-Doku, da steht natürlich ein fetter Vertrag hinten dran, finanziell gesehen. Also man musste auch liefern. Aber zum Beispiel auch ein Interview von Meghan Markle, dass sie eine Fehlgeburt gehabt hat. Mhm. Also sie war ja da sehr offen und hat das, sagen wir mal, an die Öffentlichkeit gegeben. Wie offen sollte man denn sein? Also gerade auch in dieser Position, ist das
schwierig. Also ich denke, sie ist anders aufgewachsen. Sie ist auch eine Celebrity gewesen, die vor ihrer Zeit im Königshaus sehr offen über ihren Instagram-Account kommuniziert hat. Sie hatte diese Lifestyle-Seite, The Tick. Und es ist für sie schon irgendwie selbstverständlich. Also sie ist auch diese Generation, die einfach mit sozialen Medien lebt. Für Harry, der aus dem Königshaus kam, ist das eine ganz andere Situation. Der hat gelernt, über solche Sachen sprechen wir nicht.
Yeah.
Also das ist, es kommt absolut nicht in die Tüte. Und die Königsfamilie ist eigentlich nicht zum Beispiel die jetzige soziale Mediengeneration, sozusagen Web 2.0, von beiden Seiten wird kommuniziert. Was die gemacht haben, ist eigentlich Fauxpas. Aus Sicht des Königshauses. Und schwierig. Also diese das Op-Ed in der New York Times, was du angesprochen hast, zu ihrer Fehlgeburt.
Ja.
Schon das Interview von der Afrika-Dokumentation, wo sie gesagt hat, thank you for asking me,
wie es mir geht.
Und sie sind der Erste, der danach fragt. Das war auch schon Oversharing aus Sicht des Königshauses, weil das heißt, dass hinter den Kulissen was nicht in Ordnung ist und man danach fragen sollte. Dann eher später in der Spare-Biografie, die er geschrieben hat, uns verraten hat, welche welche Körperteile wann eingefroren waren.
Ja, ja.
Also diese ganzen Sachen, da sagt der typische Beobachter des Königshauses, too much information, das ist oversharing, das hat die Königsfamilie uns nie verraten. Selbst wenn wir nach dem Boulevard gieren und nach den Informationen, die davon kommen, wir sind eigentlich gewohnt und deswegen, weil es so selten ist, funktioniert auch, dass wir es unbedingt hören wollen. Und also was sie machen, ist eigentlich nicht das typische königliche Verhalten. Auch ich meine, es ändert sich jetzt ein bisschen und manche zweite Reihe Royals wie Beatrice und Eugenie veröffentlichen auch mal ein Bild von ihren Kindern oder Throwback-Fotos, die man noch nie gesehen hat auf ihren Instagram-Accounts. Also da ist schon ein bisschen ein Generationenwandel.
Ja, wobei
die Art von Kommunikation ist nicht typisch.
Ich will jetzt nicht Kate jetzt auswälzen, sage ich jetzt mal, aber auch was Prinzessin Kate getan hat mit dem Video, ist auch ungewöhnlich für das britische Königshaus. Ne? Also das
absolut
muss man auch sagen. Ne?
Also
ist auch,
das war
im Prinzip, sagen wir mal, Oversharing, wenn man so will, wenn man so ganz nüchtern draufschaut. Ne? Aber
also die hatte keine Wahl mehr. Mhm. Die hatte, glaube ich, einen ähnlichen Moment, wie die Queen damals als Lady Di gestorben ist. Da musste die Queen irgendwann vor die Kameras und sich äußern. Das Volk hat es sozusagen verlangt. Und Kate war in der Lage, wo ist Kate, war die Frage.
Ja, genau.
Und es sind so viele Gerüchte und Desinformation verbreitet worden, dass sie gar keine andere Wahl mehr hatte, als in die Öffentlichkeit zu gehen mit dem Video. Aber vorher sind sofort alle Journalisten weltweit draufgesprungen auf die Tatsache, dass sie gesagt hat, dass sie dieses Bild editiert hat, was zum Muttertag, glaube ich, rauskam.
Ja, genau.
Und sich dafür entschuldigt hat. Mhm. Und sofort haben alle reflexartig reagiert aus dem sozusagen Medienchor und der Royal Rota und gesagt, das gibt's doch nicht. Das Königshaus entschuldigt sich für sowas nicht.
Ja,
das
Königshaus
kommentiert sowas nicht. Mhm. Das ist nicht der traditionelle Kommunikationsstil, den man gewohnt ist.
Mhm.
Und die Mehrheit der Mitglieder der Königsfamilie macht das nur, wenn sie dazu gezwungen ist, in Ausnahmesituationen, wie gesagt, die Queen nach Lady Di, Kate, nachdem man ihren Verbleib nun wirklich eher auf die absurdesten Arten in Frage gestellt hat. Aber freiwillig machen es eigentlich Meghan und Harry.
Mhm. Ja, aber du hast ja gesagt, Prinz Harry ist ja eigentlich mit aufgewachsen, sich nicht so zu äußern. Aber dennoch hat er es ja dann getan mit seinem Buch Spare. Und das hat ja auch eine wahnsinnige weltweite Reaktion ausgelöst auf dieses Buch. Das war ja auch eine Zeit lang gar nicht, sag ich mal, zu stoppen. Jeder wollte es auch lesen, oder die meisten, sage ich jetzt mal, ja, aber dass er sich dazu oder dass er das getan hat, das ist natürlich auch was Ungewöhnliches.
Absolut. Also ich glaube, sie war schon ein Befreiungsschlag für ihn in einer gewissen Hinsicht.
Mhm.
Und er hat auch ein bisschen, vielleicht nicht ganz so classy, aber er hat die Medienstrategie seiner Mutter nach der Scheidung übernommen.
Mhm.
Seine Mutter, die das große BBC-Interview gegeben hat, an das wir uns alle erinnern, was auch Charles mal vor die Kamera sozusagen als Antwort darauf gezwungen hat. Auch einer der wenigen Momente, wo er gezwungen war, sich zu äußern, was auch nicht in seinem Naturell liegt.
Ja.
Aber das war schon die Strategie seiner Mutter, die er, glaube ich, hier sich zu Wehr zu setzen und seine Sicht der Dinge endlich mal darlegen zu können.
Gut, er hat es getan, okay, durch einen Ghostwriter, aber immerhin, sag mal, er steht ja auch noch dafür, ne? Also er hat ja nie so wirklich zurückgerudert. Jetzt nochmal aufs Image zu sprechen zu kommen, wie gut ist das denn eigentlich fürs Image und auch für eine PR-Strategie, so offen, nicht nur, wie du gesagt hast, mit diversen Körperteilen, die irgendwann mal eingefroren sind, aber auch der erste Sex und so weiter. Wie gut ist es denn, sowas überhaupt auf den Markt zu bringen?
Also es ist, ich glaube, wir reden von zwei Märkten im Fall der beiden, dem amerikanischen und dem britischen.
Mhm.
Und auf dem amerikanischen Markt wird den beiden applaudiert, dass sie sich endlich zur Wehr setzen gegen dieses alte Europa und seine alten Sitten und dieses sozusagen angestaubte Königshaus, das auch ihre erste amerikanische Prinzessin und die erste Schwarze im Königshaus schlecht behandelt hat. Also von der amerikanischen Seite auch für dieses Opera-Interview, da haben die Applaus bekommen. Harry und Meghan sind ja auch von der Times als Most Influential People ausgezeichnet worden und waren da auf dem Titelblatt.
Mhm.
Und das ist natürlich auch eine amerikanische Publikation. Mhm. Insofern ist es selbstverständlich, dass da viel mehr Support dafür da ist. Denn die haben eine von ihren quasi schlecht behandelt.
Ja.
Auf der anderen Seite haben wir die Briten.
Mhm.
Die sind eine ganz andere Kommunikation von ihrem Königshaus gewohnt.
Mhm.
Und da ist er der Verräter, der das Land verlassen hat.
Ja.
Und Meghan ist sozusagen die Yoko Ono der Königsfamilien, die ihn da rausgezerrt hat. Also ich meine, er war mal eins der beliebtesten Mitglieder der Königsfamilie.
Ja, ja.
Und inzwischen sind die weit gestürzt. Also
hinter Meghan kommt nur noch Prinz Andrew, ne? Gerade in dieser YouGov-Umfrage in der neuesten. Also das ist schon, also mehr als 80% der Briten und Britinnen finden sie jetzt nicht, ich sag's mal ganz nett, nicht so toll. Also es ist schon eine Hausnummer, sag ich mal. Ne? Auch so im Hinblick, ne, was dann vielleicht dann im Mai passiert, wenn dann Prinz Harry zurückkommt nach Großbritannien, eventuell mit Meghan Markle, das ist noch nicht so ganz klar. Ne? Aber gerade in Bezug auf Meghan Markle, egal was sie tut, egal, ob sie jetzt was Gutes tut, ob sie sich irgendwie anders äußert. Wir kommen später auch nochmal auf ihre neue Marke zu sprechen. Es ist immer falsch. Also sie kann eigentlich nichts richtig machen. Jedenfalls mal vielleicht aus der britischen Sicht, aus der US-Sicht wahrscheinlich, in der US-amerikanischen Sicht, ist wahrscheinlich wieder eine andere Nummer, ne?
Also ich glaube, die britischen Medien lassen sie keinen Fuß mehr auf die Erde kriegen.
Mhm.
Der Zug ist abgefahren. Mhm. Also das ist schon 8 Tage nach deren Bekanntwerden von deren Beziehung hat damals Prinz Harry drum gebeten, dass man sie bitte nicht stalken möchte und dass es zu weit gehen würde. Mhm. Und es hat sich ja diese Statements an die Presse, die haben sich ja durch die ganze Beziehung der beiden gezogen, dass die Presse bitte dieses unterlassen möchte und das. Und nachher haben sie die Presse sogar verklagt, wobei sie ja sogar gewonnen haben.
Mhm.
Aber sie haben der Presse auch die Fehlgeburt von Meghan angelastet, dass das zu dem Druck und dem Stress geführt hätte. Das sagt er ja sozusagen in der Netflix-Dokumentation auch.
Mhm.
Und es sind natürlich auch alles harte Anwürfe. Also die kriegt keinen Fuß mehr auf die Erde mit den britischen Boulevardmedien.
Mhm.
Die hat sich da Feinde fürs Leben geschaffen. Und wie du sagst, wenn die beiden zurückkommen, das ist schwierig. Diese Beziehung ist nicht besser geworden seither. Die hatte ja wirklich nur mal ganz kurze Auftritte in Europa seitdem.
Ja. Mhm.
Aber jetzt wieder zurück nach Großbritannien zu kommen, das könnte zu Buhrufen führen, wenn sie irgendwo auftritt.
Absolut, ich war ja bei dem 70. Thronjubiläum der Queen, war ich ja in London und war da auch in der St. Paul's Cathedral und da kamen sie, also Prinz Harry und Meghan Markle und die Hälfte davon, also hat die beiden ausgebuht. Es könnte gut sein, dass es wahrscheinlich, falls sie mitkommen sollte, es noch sich verstärkt hat, ne, das Ganze, also negativ Meghan gegenüber. In den USA ist sie ja beliebter und sie ist aber genauso offen und da sagt man ja, das ist wunderbar und wir finden es toll, was sie macht und auf der anderen Seite in Großbritannien um Gottes Willen.
Ist auch kulturell was unterschiedliches, also Amerikaner kommunizieren auch offener über gewisse Sachen, also ich habe ja auch in den USA lange gelebt, es ist selbstverständlicher, dass du in den USA über dein Privatleben ausgefragt wirst, wenn du irgendwo neu hinkommst. Also ich kann mich erinnern, sozusagen die ersten Einladungen, die ich bekam, wurde mir immer gesagt, dass mein Ehemann und meine Kinder auch hoch willkommen sind. Und ich habe immer gesagt, ich habe keine. Und dann wurde immer gesagt, nochmal betont, dass sie hoch willkommen sind.
Mhm.
Ich dachte, ich verstecke die jetzt auch nicht im Schrank.
Ja.
Aber also die Amerikaner fragen dann auch immer noch gleich hinten dran, so nach dem Motto, und warum nicht?
Ja,
und will man keine Kinder?
Mhm.
Also das ist, Fragen über das Privatleben zu stellen und über solche Sachen offen zu reden, da an der Stelle sind die Amerikaner offener, als es die Briten sind. Die sind da schon zugeknöpft. Sie hat ja auch gesagt, als sie in die königliche Familie kam, dass ihr Eindruck immer war, dass die nur vor den Kameras knicksen, wenn die Queen vorbeigeht und dass man sich da förmlich verhält. Aber kaum gehen die Schlosstüren zu, sind die wie jeder andere und die Förmlichkeit fällt ab. Aber sie hat ja dann gesagt sozusagen, es geht hinter den Kulissen so weiter, diese Förmlichkeit. Und dass sie immer ein Hugger war, der andere umarmt hat.
Ja.
Und das kam da gar nicht gut an. Also da sind schon auch kulturelle, amerikanische versus britische Werte aufeinander getroffen.
Passiert halt, ne? Aber jetzt die Frage, wie man dann halt damit umgeht, also seitens der Königsfamilie, aber auch natürlich die Medien. Lass uns doch mal schauen auf deren Auftritt jetzt gerade im Internet, ne? Also es war ja, Sussex Royal war ja im Prinzip die alte Adresse. Man wird ja dann geschubst auf die neue Adresse, sussex.com. Die ist ja relativ neu. Aber auf dieser Seite ist natürlich interessant zu sehen, dass da das Wappen von Meghan Markle, also von Herzogin Meghan, direkt auf der ersten Seite ist. Die Seite ist auch sehr, ich sag mal, elegant gehalten. Ich würde fast schon sagen, wenn man sagen kann, royal. sieht sie, hat sie eine royale Anmutung. Und wenn du die,
absolut.
Ja, und wenn du die siehst, die Seite, wie wirkt sie denn, sagen wir mal, auf dich oder auch aus PR-Sicht?
Mhm. Also ich muss sagen, ich würde dir voll zustimmen. Das erste, The Office of Prince Harry and Meghan. Mhm. Also da bin ich schon drüber gestolpert und dachte, vom Titel her ist es eigentlich schon echt sehr traditionell. Das hat ein bisschen von der Herr Professor und seine Gemahlin.
Ja, oder, ja, oder das Königshaus. Da gibt es ja auch das Office im Buckingham Palace und das Office im Kensington Palast. Das ist ja auch dieses Royale, was da so mitschwingt.
Und das hat schon, schwingt schon in dieser ganzen Geschichte mit. Und auch er wird zuerst genannt als Prinz und dann kommt sie als Ehefrau. Eigentlich ist das extrem traditionell und entspricht nicht ihrem feministischen Image. Also da ist so eher eigentlich das, was das Königshaus die ganze Zeit von den beiden sehen wollte. Dann haben wir das Logo. Einen super altmodischen Schrifttyp. Alles ist sehr auf Royal getrimmt.
Das
erinnert
Wappen,
schon fast an so eine, genau, das Wappen. Eine klassische Hochzeitseinladung. Es ist fast ein bisschen langweilig für ihre sonstige Kommunikation. Ich würde sagen, es ist ein bisschen der Versuch, auch Vertrauen in die Marke Harry und Meghan aufzubauen. So wie wir, wenn wir auf einen neuen Internetshop gehen, nach dem Trust-Siegel suchen. Ist das Wappen und dieses ganze königliche Image für die Marke Harry und Meghan auch einer der Gründe, warum die beiden sich verkaufen und warum sie Netflix-Deals und andere Sachen kriegen? Es signalisiert schon, man hat sich hier was Besonderes eingekauft, wenn man mit den beiden Geschäfte macht.
Also exklusiv natürlich. Und da sind ja dann auch die ganzen Projekte aufgezählt. Prinz Harry hat 9 Projekte am Start. Natürlich sein Herzensprojekt, die Invictus Games, die er ja ins Leben gerufen hat. Aber auch, wenn man auf die Projekte von Meghan Markle schaut, das ist teilweise auch ähnlich mit dem Engagement von Prinzessin Kate. Also im Sinne von Kinder von alleinerziehenden Müttern. Sie ist ja auch sehr auf dem Thema gewesen. Sie möchte so eine Elternzeit auch haben in der ganzen Welt. Ne? Also, dass es Länder gibt, wo es es nicht gibt. Und dafür steht sie ja auch ein. Also, dass sie dieses Thema auch besetzt. Nicht nur, aber auch. Ob das jetzt Zufall ist, aber auch natürlich das feministische Thema. Aber auch diese Unterstützung. Wir unterstützen Frauen in der ganzen Welt. Ne? Und auch wenn man ihre Biografie dann liest, also auf der Seite. Also, es ist natürlich. Also ich glaube, ich würde mich da auch genauso positiv darstellen.
Würden wir alle.
Also
sehr klar. Jeder möchte sich so positiv wie möglich darstellen. Ich denke, ihr Overlap, den sie mit Kate-Themen hat hier an der Stelle, ist halt auch ein bisschen ein Zeichen, dass sie jetzt nicht mehr vom Buckingham Palace aus gegängelt werden kann oder vom Kensington Palace und sich ihre Themen frei suchen kann. Und dieses Frauenthema war schon eins, was ihr persönlich immer am Herzen lag, was aber in einer gewissen Weise schon besetzt war in der Königsfamilie.
Ja.
Und jetzt kann sie sich das aussuchen. Ich fand es auch interessant, wenn man auf die Archwell Foundation klickt, von der ja ein Link dahin geht.
Also ist deren Stiftung, ne?
Genau, die nach ihrem Sohn Archie benannt worden ist, dass sie da Projekte hat gegen Disinformation, also Desinformation und Zukunft der Medien.
Ja.
Das sind ja schon, die teilt nochmal aus gegen die britische Boulevardpresse. Also ihre Themenwahl erscheint mir doch sehr strategisch in jeder Hinsicht. Von ihr mehr als von ihm, muss man sagen, in der Hinsicht.
Aber das Interessante ist, ne, dass dann da wieder so mitschwingt, das ist, weil sie strategisch denkt, das ist schlecht. Ne?
Das ist der Kern von PR-Arbeit, strategisch sein eigenes Image positiv beeinflussen zu wollen. Woran erstmal grundsätzlich nichts Negatives ist. Aber natürlich, sie ist ja einfach als berechnend dargestellt worden. Und da ist strategisch zu sein natürlich wieder ein Minus.
Ja, klar.
Ja.
Was auch interessant ist, also in den Biografien der beiden, ist noch mal immer so ein bisschen Superlative, ne? So, The Duke ist der Autor des New York Times Bestseller Spare, eine Lebenserinnerung mit Mitgefühl, verletzte, unerschrockener Ehrlichkeit, ja, verkaufte sich mehr als 1,4 Millionen Mal oder bei Meghan Markle steht, dass sie einen rekordverdächtigen Podcast gehabt hat, der dann eingestellt wurde von Spotify. Da merkt man schon, dass stand irgendwie so auf Platz 1 in Großbritannien, USA, Australien, Irland, Neuseeland und in 47 Ländern Nummer 1 der Podcast-Charts. Da wird auch mit Superlativen gespielt, ne?
Ja.
Gut, ich glaube, ich würde das auch machen und würde das so darstellen, aber manchmal ist es so wie so ein Backfire, dass man so denkt, ach, nicht so schreiben. Also ich denke mir immer, nimmt das jemand ab, ne? Gibt es da einen Berater, der sagt, okay, das kann man so machen oder schreib du mal deine Biografie, die hauen wir so auf die Seite drauf.
Also das ist schon ein bisschen too much. Auf der anderen Seite, das klingt schon fast nach einem Bewerbungsschreiben.
Ja, total.
Und also Jahre in der Wissenschaft, Empfehlungsschreiben in den USA klingen anders als Empfehlungsschreiben in Europa. Mhm. Ich würde mir immer nur von einem amerikanischen Kollegen einschreiben lassen selber und nicht von einem deutschen Kollegen.
Guter
Tipp. Der deutsche Kollege würde sozusagen sagen, oh, she was okay. Sie war ganz in Ordnung, hat es eigentlich immer ganz gut gemacht und meint es sehr positiv. Der amerikanische Kollege, bei den Amerikanern ist jeder Wissenschaftler beste Freund des Dekans gewesen und des Unipräsidenten. Mhm. Und da wird schon ein bisschen dicker aufgetragen.
Ja.
Das ist generell in Empfehlungsschreiben, in Bewerbungsschreiben, in Selbstdarstellungen. Mhm. Das ist schon üblich in den USA. Also die Kommunikationspraxis, die man auf ihrer Webseite sieht, ist schon eher amerikanischer als die wir von Großbritannien sehen würden.
Gut, also über allem steht ja, die beiden müssen Geld verdienen. Ich meine, die haben einen anderen Lebensstil als wir beide jetzt, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich der Großteil meiner Podcast-Hörerinnen und Hörer. So, nur ein bisschen. Aber ich meine, das muss man ja auch alles, sagen wir mal, finanzieren. Muss da irgendwie immer gucken, dass da auch, sagen wir mal, Geld reinkommt. Man muss es ja so hart sagen. Ich meine, dieser Deal mit Netflix, ich meine, die wollen ja jetzt, haben ja jetzt gesagt, sie machen diese Polo- Doku. Da, ich meine, da müssen wir auch noch mal drüber reden. Oder eben diese Kochsendung, die dann noch rauskommen soll. Mhm. Das fällt ja alles in diesen Netflix-Deal, wo ja auch das andere drin war, also diese Doku über sie selbst. Da sieht man schon so, sie müssen liefern, weil 24 läuft da aus, der Vertrag. Und die möchten ja einen neuen Vertrag. Entweder mit Netflix oder, wenn es gut läuft, vielleicht mit Paramount. Ja, also die müssen schon sehen, dass es dann weitergeht nach 24, ne?
Genau.
Deswegen ist es wahrscheinlich wichtig, sich so zu präsentieren und irgendwie so Hans Dampf in allen Gassen zu sein, sage ich jetzt mal, und eine Rolle zu spielen.
Also wie viel Geld die wirklich verdienen müssen, ist schwer zu sagen.
Ja.
Also als sie als Senior Royals aufgehört haben, hat Charles ihnen ja eine, es hieß damals, Substantial Sum zukommen lassen, deren Höhe unbekannt ist. Er hat dazu noch das Erbe seiner Mutter.
Richtig.
Die hat, glaube ich, 13 Millionen Pfund hinterlassen und davon soll der Großteil an William und Harry gegangen sein. Teil bestimmt auch an wohltätige Zwecke. Sagen wir mal so, er ist vielleicht gut dabei weggekommen und hat vielleicht 5 oder 6 Millionen Pfund aus diesem Erbe mitgenommen. Der Spotify-Deal, der lag zwischen 20 und 25 Millionen. Der ist ihnen aber angeblich nicht voll ausgezahlt worden, weil das halt eingestellt worden ist.
Richtig.
Wobei da die Gründe immer so ein bisschen unklar waren, was dahinter steckt, weil die Waren sind erstmal auf 1 geschossen in ganz vielen Ländern mit diesem Podcast. Aber natürlich, das war der Neuigkeitswert.
Ja.
Wenn das die Werte dann wieder gefallen sind von dieser Geschichte, wird sich Spotify nicht groß dafür interessiert haben. Zu dem Zeitpunkt hat Spotify auch festgestellt damals, dass die einen Großteil ihres Einkommens eben nicht mit Podcasts machen. Und die haben ein paar Leute entlassen zu dem Zeitpunkt. Und es hat sich vermutlich nicht rentiert, nachdem der Neuigkeitswert abgeblättert war, diese Geschichte mit ihr weiterlaufen zu lassen. Und der Netflix-Deal, 100 Millionen angeblich.
Ja, aber das weiß man auch nicht so richtig, ne? Das ist
genau.
Das wird auch nicht von Netflix gesagt. Ich hatte schon mal angefragt, tatsächlich, Mona. Ja, ich wollte
es wissen. Kommt nichts bei raus?
Ja, natürlich nicht. Ich weiß auch gar nicht, woher diese Zahl kommt, ob mal irgendjemand mal was da rausgelassen hat. Keine Ahnung, warum diese Zahl da war.
Ich habe mich das auch gefragt, ob es dazu mal ein Pressestatement von Netflix gab, in dem sie gesagt haben, ein Vertrag für über 100 Millionen wurde unterschrieben.
Nee. Aber gut, gehen wir jetzt mal von aus.
Ja,
gehen wir von aus, es war so hoch. Ja, gut.
Genau.
Aber, Und sie hat auch noch Geld mitgebracht, ne?
Genau, also, sie hat damals für jede Folge Suits hat sie $50.000 kassiert. Wobei sie, ich glaube, am Anfang ihrer Karriere fürs Königshaus auch echt einiges in ihre Garderobe und sowas selber investiert hat. Das hat sie ja auch gesagt. Und sowas ist nicht billig.
Ja.
Für das Bear-Ding, das ist, glaube ich, alles in Charity-Zwecke gegangen. Also da hat er, glaube ich, drum gebeten, dass das an Organisationen, eine in Afrika
gespendet
wird.
Ja, genau, diese AIDS Foundation, also oder beziehungsweise
genau, und das, die andere Wellchild. Und dazu sind die beiden unter Vertrag bei Harry Walker, was eine Agency ist, die Speaker vermittelt.
Aber ich habe nochmal nachgeschaut. Prinz Harry ist nicht drin. Nur Meghan.
Er ist nicht drin, nur sie ist drin. Ich hab nur sie nachgeschaut.
Also müsste ich nochmal parallel schauen, wo wir jetzt so schön sprechen.
Also
sie ist auf
jeden Fall unter Vertrag.
Genau.
Und diese Agency ist schon dafür bekannt, dass sie Speaker-Honorare bis zu 1 Million nimmt für
Speaker. Bist du da auch drin?
Nein, leider nicht.
Ich finde, das sollte ein Ziel sein. Du weißt, man muss immer Ziele visualisieren. Du sagst dir jetzt jeden Tag morgens, wenn du im Bad stehst, ich möchte zu Harry Walker.
Ich sag dann, ich war letzte Woche bei Annelies Royale Welt, nächste Woche bin ich bei Harry Walker.
So ist das. Genau, und das ist eben auch jetzt teurer geworden, weil du eben in meinem Podcast warst. Nee, aber genau. Ja, also man muss schon einiges mitbringen, um da zu landen. Ich meine, da sind ja auch so Menschen drin, glaube ich, wie Obama, Michelle,
genau,
aber auch
Oprah.
Barack. Ja, Oprah, genau. Und Bill Clinton ist auch drin übrigens.
Genau, das größte Problem ist bloß in deren Fall, dass die meisten von deren Rednerverpflichtungen für karitative Zwecke sind. Und für die können die beiden schlechten Honorar verlangen, denn das würde backfiren in einer Art und Weise, wenn sie die Hand aufhalten, wenn sie angeblich Gutes tun, aber dann ein fettes Honorar kassieren. Das würde PR-technisch backfiren.
Ja.
Und das können die nicht machen. Das heißt, sie können diese hohen Honorare höchstens kassieren, wenn sie irgendwo bei einer Firma sprechen. Und da werden sie sich genau überlegen, wo. Also ich glaube nicht, dass die wirklich, selbst wenn sie da jetzt unter Vertrag ist, dass die das wirklich oft kassiert.
Also ich gucke gerade.
Die meiste Zeit wird die sozusagen umsonst sprechen.
Ja. Ich habe gerade parallel geguckt bei Harry Walker. Mhm. Harry ist nicht drin. Es gibt andere Harrys, aber er ist nicht mit drin. Aber
dann nur sie. Ich meine, ihr Net Worth zusammen ist gerade auf 48 Millionen Pfund geschätzt worden. Kate und William im Vergleich liegen bei, was würdest du annehmen?
Oh, das ist 48
also, Millionen,
genau,
die beiden zusammen.
Genau, das ist der Marktwert, ne?
Ja.
Oh, die sind doch höher. Kate ist doch bestimmt höher gegangen, oder? Also ich sag mal 150?
Noch höher. 960 Millionen Pfund.
Was?
Das ja, ist das ja ist der Hammer. Marktwert, der für Kate und William geschätzt wurde. Also da ist ein Riesenunterschied und die meisten Royals liegen höher als Harry und Meghan. Und das ist auch gerade, glaube ich, erst vor ein paar Tagen rausgekommen, diese Schätzung. Und insofern ist es schwer zu sagen, wie viel die beiden wirklich haben. Die nagen nicht am Hungertuch, aber die müssen auch einen gewissen Lebensstil finanzieren. Die haben sich da in Santa Barbara, ich glaube, für 11 Millionen
Montecito,
ein Haus gekauft.
Genau, ja.
Montecito, genau, ja. Was ja da ein Teil von Santa Barbara ist. Und
in der Promi-Gegend.
Die müssen, genau, die müssen auch noch ihr Frogmore Cottage abzahlen mit 18.000 Pfund über 10 Jahre im Monat.
Also die Renovierung
die
war das nochmal. Genau, ja, ja.
Also wie viel die am Ende wirklich einnehmen müssen, man weiß es nicht. Aber die sind auch noch zu jung, um in Rente zu gehen. Und die wollen jetzt auch nicht, nachdem sie da ausgeschieden sind, die möchte ihr altes und erfolgreiches Leben zurück. Und er wird auch nicht die nächsten Jahre Däumchen drehen wollen.
Richtig,
die müssen schon was liefern. Also die müssen irgendwas arbeiten in einer gewissen Hinsicht und wollen nicht nichts tun.
Ja, also ich glaube, ich meine, Prince Harry wird es einfach weitertragen. Klar, mit den Invictus Games. Ich meine, die werden ja nie aufhören. Ja? Und die sind ja auch sinnvoll und auch gut, was er da ins Leben gerufen hat.
Genau.
Ne? Ich glaube, jede Stadt leckt sich die Finger danach, wenn die Invictus Games dorthin kommen. Ja, also so ist es, hat so ein bisschen was von Olympischen Spielen, ne? Dass man sagt, die Invictus Games sind bei uns. Ja, also gut, zieht halt immer Harry und Meghan nach sich. Aber es ist ja auch so, dass gerade mit Eintritt von Meghan Markle ins britische Königshaus es auch Auswirkungen hatte auf Kate. Ne? Also so, da gab es auch so eine Veränderung bei Prinzessin Kate, um jetzt mal ganz oberflächlich zu sprechen. Ja, also ich sag mal Style. Ne? Also es hat sich geändert. Ne?
Früher sie hat angefangen, Hosen zu tragen.
Und sie war immer so auch immer so ein bisschen, sagen wir mal, eher konservativer unterwegs, Prinzessin Kate. Und dann kam Meghan Markle und hat da mal so, das ein bisschen aufgemischt. Ne?
Es ist sie ja auch vorgeworfen worden. Also es hieß ja, sie wäre altbacken. Gegen die Meghan. Die Meghan kam mit zerrissenen Jeans und
flachen Schuhen.
Es gab dieses Foto in Wimbledon, Meghan Markle mit Hut in der blau-weiß gestreiften Ralph Lauren Bluse, eher sozusagen auf Business-Chic gestylt, würde ich sagen. Und Kate, wie immer, im Kleid, adrett, mit den hohen Schuhen, so ein Pünktchenkleid. Und die mochte mit Sicherheit auch nicht das Image, was ihr in dem Zeitraum der Konkurrenz zwischen den beiden angedichtet worden ist. Nämlich, die beiden wurden ja gegeneinander gespielt, eine ganze Weile von den Medien. Dass die Kate die Langweilige ist und die zukünftige Königin und diejenige, die das ganze Königshaus reformieren wird und die große Feministin ist und die Kämpferin und modern, ist die Meghan. Und man sah, also zu dem Zeitpunkt, wo dem Königshaus auch die Rassismusvorwürfe gemacht wurden, dass über die Hautfarbe von dem Kind diskutiert wurde und diese Sachen öffentlich wurden durch das Oprah-Interview. Es war genau der Zeitpunkt, wo man anfing, Kate mit Hosen und anderen zu Terminen zu schicken. Genau. Aber das ist so die typische Symbolpolitik, die aus dem Königshaus kommt. Und als man als rassistisch, traditionell und altbacken dargestellt wurde, was macht man? Man schickt Kate in Hosen los, um zu deutlich zu machen, man ist progressiver als einem sozusagen vorgeworfen wird. Aber man kommentiert nicht.
Das reicht schon. Ja, und auch der andere, also ich glaube auch der restliche Style ist anders geworden bei Prinzessin Kate. Also es ist ja jetzt nur oberflächlich, ja, aber die Haare sind anders, also sie ist anders geschminkt. Ihre, sagen wir mal, einer von den letzten Auftritten im vergangenen Jahr, sie hat Bein gezeigt, beziehungsweise dieses Foto, das ja dann durch die Medien ging, wo sie aus dem Auto steigt und man hat plötzlich Bein gesehen. Ich meine, bei Herzogin Meghan sieht man immer, hat man immer wieder ihre Beine gesehen, das ist gar kein Problem. Aber es hat sich auch gewandelt, ne? Also dass man irgendwie ja, ein bisschen offener einfach dann wird.
Genau, aber sie machen das sehr vorsichtig und sehr Step by Step und es ist kein Announcement und es kommt wirklich nur in Schrittchen von Symbolpolitik. Also das britische Königshaus öffnet sich gegenüber gewissen Sachen genauso langsam wie der Vatikan. also die haben wahrscheinlich, das ist aber auch, also das ist was die Soziologie unterschreiben würde. Organisationen lernen langsam.
Ja.
Da gibt es einmal eingeschlichene Sachen, die, das haben wir schon immer so gemacht und warum sollten wir das jetzt anders machen?
Ja, ja, genau. Und nochmal zurückzukommen auf die ganzen Projekte, ja, von Harry und Meghan. Natürlich gab es auch viele Flops, ne? Also wir haben ja über den Podcast gesprochen, ne? Spotify ist ausgestiegen. Oder als ich mich also auch nochmal vorbereitet habe und so weiter, ne, dachte ich mir, ja, stimmt, da gab es ja die Doku über die Invictus Games. Die wurde ja auch kaum geschaut. Es war ja im Prinzip auch groß angekündigt, auch von Netflix und war ja dann auch nicht so, ne? Also wo man gedacht hat, das zündet jetzt ohne Ende. Und jetzt denke ich an dieses neue Projekt, an dieses Polo-Projekt. Und ich habe mal nachgeschaut, also die Zahlen, die ich bekommen habe. Also 50 Millionen Menschen weltweit spielen Polo, ne? In 60 Ländern. So, aber im Vergleich dazu spielen 250 Millionen Menschen Fußball. Also ich sag mal, wenn ich Netflix irgendwie einen Rat geben würde, würde ich sagen, tut's nicht, weil wer schaut sich das an? Also einer hat, glaube ich, gesagt, der hat das kommentiert, das ist wie, wenn man zuschaut, dass, ach genau, dass Farbe trocknet. Dass man Polo, dem Polospiel zuschaut. Also ich gab ja jetzt einen Termin da in Florida, da gab es ja auch dieses Charity-Event, dieses Polospiel, auch mit sehr viel Prominenten. Und da wurde ja auch gedreht schon für Netflix, für diese Doku. Aber jetzt mal unter uns. Also ich meine, Polo ist ja sehr, sagen wir mal, ist die Reichen.
Ist kein Massensport.
Nein, eben. Und es ist für reiche Menschen. Und das symbolisiert ja auch dieses Traditionelle. Es können spielen nur reiche Menschen, da müssen wir uns nichts vormachen. Also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie, wir kicken mal kurz vorm Haus. Sondern
also er anderes, hat ja angekündigt, er will ein bisschen das Schickimicki-Image von Polo abstreifen mit der ganzen Geschichte und den wirklichen Sport darstellen. Mhm. Aber ehrlich, das interessiert keinen.
Wollte ich gerade sagen.
Also ich muss sagen, ich mochte Polo tatsächlich immer. wären wir jetzt bei mir zu Hause über meiner Couch hängt ein Polo-Bild.
Also Mona, wer Royal Ascot im Terminkalender hat, der mag auch Polo. Also ohne Wertung. Also weiß ich mal, ne? So,
ich hatte einfach immer was für Pferde übrig. Also ich bin seit meiner Kindheit geritten.
Okay.
Insofern gewinnt er vielleicht mich als Zuschauerin, aber also du hast recht, mit dem Fußballthema hätte man mehr gewonnen, aber man sieht da durchaus auch, wie weit er von der Realität und den Menschen entfernt ist.
Ja, aber er ist doch mit Meghan Markle verheiratet. Verstehst du? Ich denke mir ja immer, auch dass Herzogin Meghan ihn so ein bisschen auch nochmal runterholen kann vom hohen Ross, ne? Und im Bild zu bleiben. Genau, in dem Bild zu bleiben, ne? Aber ich frage mich auch, ob Netflix auf ihn zugekommen ist mit diesem Thema oder ob die beiden mit dem Thema. Also ich würde diese Genese.
Ist schwierig zu sagen. Also die werden ihre Themen setzen und es mit Netflix verhandelt haben.
Naja, die kuratiert Netflix die Sachen ja auch, ne?
Genau, aber Netflix wäre sicher über was anderes mehr begeistert gewesen als über Polo. Die wissen, das läuft noch schlechter als die Invictus Games. Da klicken die Leute mal rein. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es mehrteilig wird. Die erste Episode tut sich noch jeder an und dann geht's runter.
Ich glaube auch, die Leute gucken einfach nur durch, sieht man Harry und Meghan irgendwo? Weißt du? Also ich glaube, das ist so, ob irgendjemand anders auch auf irgendwie Polo spielt, ist, glaube ich, dann erstmal zweitrangig, sag ich jetzt mal.
Die müssen sich da zeigen in dieser Dokumentation.
Machen sie ja schon, ne? Ja.
Aber wir haben ja gerade gesehen, sie war bei seinem letzten Polo-Turnier und sie war extrem aufgestylt im Kleidchen, genau. Also wirklich ganz schick gemacht.
Ja.
Das heißt, die sind vor der Kamera zu sehen, sonst will das auch niemand sehen.
Ja, genau. Und es gibt Verbindungen. Prinzessin Di hat ja damals auch immer Prinz Charles zu den Polo-Turnieren, ich weiß noch am Anfang der Beziehung, begleitet und auch immer den Pokal überreicht und Küsschen und so weiter. Ich bin mal gespannt, ich saß schon vor meinem geistigen Auge, wenn man diese Szene sieht, wie Meghan Markle jetzt am Wochenende bei diesem Turnier diesen Pokal überreicht, dass man dann so drüber schneidet, so kurz mal so ein Flashback hat mit Prinz Charles und Prinzessin Di, ne? Also dass man so diesen Kuss auch sieht. Sehr ähnlich.
Genau, wobei die ja schon inniger waren und Prinzessin Di und Charles, das war wirklich wenig.
Aber so am Anfang war es schon ein bisschen inniger, fand
ich. Ja, aber es waren auch immer vorsichtige Küsschen.
Ja,
schon deren Balkonfoto hat ja enttäuscht damals in einer gewissen Hinsicht. Mhm. Das war ja verunfallt. Aber ich denke, die müssen sich da zeigen, denn das Einzige, was wirklich richtig gut gelaufen ist, seit die aus dem Königshaus ausgeschieden sind, ist diese Netflix-Dokumentation über sie beide selber. Und wenn die nicht irgendwann enden wollen wie die Osbournes, die Kardashians und Co. und nur noch so Reality-Dinger machen wollen, weil die Leute bei ihnen hinter den Kulissen, dafür schalten die Leute ein, sehen wollen, was abgeht, es wird schwierig für die. Die anderen Sachen interessieren die Leute nicht so.
Ja, ja.
Deswegen ist sie jetzt auch in dieser Kochsendung dann zu sehen. Ja,
aber es ist auch wirklich bitter, weil die beiden hätten so viel Potenzial gehabt. Also ich meine, du jetzt auch als PR-Expertin. Mhm. Die hatten ja die Idee zu sagen, okay, wir vertreten das Commonwealth, also wir machen diesen Bereich und gehen in die Welt hinaus, ja, also so Teil dieses, sagen wir mal, Maxit, ja, Deals, ja. Ich meine, das hätte man ja wirklich wunderbar, also ich meine, okay, da hat auch meiner Meinung nach das Königshaus versagt an der Stelle, PR-mäßig, aber man hätte da auch wahnsinnig viel Potenzial gehabt, auch für die beiden, also nicht so zu enden dann wie die Kardashians oder die anderen Celebs, die Reality-Sachen machen müssen. Ne?
Da war Potenzial durchaus, dass die Außenstelle darstellen, weil das Commonwealth ist größer und die Mehrheit der Menschen, die außerhalb von Großbritannien im Commonwealth lebt, sind People of Color.
Ja.
Und da wäre sie eine sehr gute Botschafterin gewesen. Das war verschenktes Potenzial in einer gewissen Hinsicht. Mhm. Und er hat es ja auch mehrfach gesagt, dass er das so sieht. Mhm. Und die haben ja vorgeschlagen, sie ziehen nach Neuseeland, sie ziehen nach Kanada.
Ja.
Vielleicht hätten wir sie hier gehabt demnächst. Aber da hat sich die Königsfamilie...
Du.
Es sei denn, du kommst vorbei.
Ja.
Aber das hat die Königsfamilie abgelehnt. Es ist schwierig zu sagen, warum die Königsfamilie das abgelehnt hat. Eine Möglichkeit ist, dass Charles gehört schon zu den Oberhäuptern von Königsfamilien, die diesem Trend der Verkleinerung von Königshäusern anhängen, mit weniger arbeitenden Senior Royals, damit es nicht nach Geldverschwendung aussieht, um das in die Zukunft zu führen. Und dann welche zu bezahlen, die aber sich nicht in England blicken lassen, sondern irgendwo am anderen Ende des Königsreichs rumhängen, das ist schon schwierig zu begründen.
Ja.
Und man wollte vielleicht auch keine internationale Konkurrenz.
Ja, genau. Also ich glaube, diese mediale Aufmerksamkeit, wenn Prinz Harry und Meghan Markle, sagen wir mal, in Neuseeland aufgetaucht wären und dann hätte man irgendeine Veranstaltung gehabt in Großbritannien, wäre das wahrscheinlich, also hätte es immer so in Konkurrenz gestanden. Ne?
Mhm.
Aber eigentlich hätte man das ja im Zusammenspiel machen können. Eine richtige PR-Strategie. Aber Mona, pass mal auf, zu meinem Podcast gehört ja immer, was zu trinken, zu essen. Weil Chrissy Kahn jetzt nicht da ist, habe ich auch nichts zu essen dabei, weil Chrissy Kahn tendenziell immer hungrig ist. Aber ich trinke jetzt mal was. Ich habe mir den Tee schon vorbereitet und habe passend, ich gehe mal in meine Tasche,
zubereitet.
Ich weiß nicht, hört man das noch? Wahrscheinlich hört man das
Ja, ich höre dich noch.
Ah, sehr gut. Passend vorbereitet nochmal nur die Verpackung von Meghan und Harry von der Hochzeit. Shortbread Biscuits. Ich habe die Verpackung aufbewahrt, weil ich gedacht habe, irgendwann brauche ich
die. Die hatte ich zur Coronation, abgesehen von der Quiche.
Ja,
und den Prince of Wales Tee. Aber ich habe jetzt leider nur Kamillentee hier.
Echt?
Der ist aber in meiner Royal Ascot.
Bist aber nicht krank.
Ich bin nicht krank. Ich wollte nicht sozusagen gegen dich abstinken. Ich habe meine Royal Ascot Mug
sehr
hier.
Gut. Weil ich habe nämlich die Hochzeitstasse von Harry und Meghan 2018. Die sind in diesem Jahr dann auch schon im Mai 6 Jahre verheiratet. Wie schnell die Zeit vergeht, sag ich mal.
Ja, damit habe ich, glaube ich, auch meine Wette damals verloren, wie lange es halten würde.
Was hast du gesagt?
Ich habe gesagt, nur 2 Jahre.
Was? Echt?
Und ich habe den Medien die Schuld gegeben in meiner Prognose.
Guck mal.
dass sie dann sagen würden, dass der Druck der Medien zu groß war und alles verstehe. Und dass das die Ehe zerstört hat.
Okay.
Aber gut, sie sind weitergekommen, als ich erwartet hatte.
Genau. Also Mona, ich sage jetzt mal Cheers nach Neuseeland. Ich trinke jetzt mal
Cheers
aus der Harry and Meghan
nach
Tasse.
Deutschland.
Cheers. Und ich habe grünen Tee. Nicht schwarzen, das zelebriere ich immer gern mit Chrissy Kahn. Ich glaube auch, dass Meghan Markle eher grünen Tee bevorzugt, würde ich jetzt mal sagen. Aber
sie ist so der Yoga-Typ. Also ich meine, ihre Mutter ist ja auch Yoga-Lehrerin. Mhm. Sie hat auch unterrichtet sogar auch.
Ja, ja.
Und ich würde ihr den grünen Tee durchaus zutrauen als Prognose.
Du bist sehr lustig, weil ich praktiziere ja auch schon seit vielen Jahren Yoga.
Ich auch.
Ah, siehste, genau. Und ja gut, wir werden dann auch mal, haben auch mal so ein komisches
hinter
Image.
Hinter mir, direkt hinter mir in meinem Büro liegt meine Yogamatte.
Ach, sieht super. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Ja, tut gut.
Also Yoga sozusagen wir gut. Und Meghan.
Die sitzen in einem Boot. Naja gut, mit denen mal Yoga zu machen, wäre bestimmt mal interessant. Also man sieht es auch, dass Meghan Yoga macht. Also ich sehe das.
Ja.
Du siehst es auch, ne?
Mhm.
So, ich habe was getrunken. Wunderbar. Nachher mache ich noch ein Foto für Instagram. Meghan Markle-Tasse, die ist nämlich echt sehr schön. Die war ganz hinten im Schrank, weil ich schon lange nichts mehr gemacht habe zu Prinz Harry und Meghan Markle. Die ist wirklich sehr schön. Die hat schöne Farben, diese Gold mit ein bisschen Pastell.
Musst du draußen lassen und öfter benutzen.
Ja, unbedingt. Aber nicht in die Spülmaschine, ne?
Das ist nee, ja so Sachen schön. Dürfen nie in die Spülmaschine. Das ist immer bei den schönen Sachen der Fall.
Weil Chrissy Kahn nimmt immer die Tasse von Prinzessin Kate und William. Das ist die Verlobungstasse, die ich für ihn habe. Und er ist ja eher so auf Kates Seite. Wenn er jetzt dabei wäre bei diesem Podcast, dieser Podcast hätte einen tendenziell anderen Zungenschlag, wenn Chrissy Kahn dabei wäre. Ich weiß es schon, was er sagt. Und er ist auch echt traurig, dass er ausgerechnet bei diesem Podcast nicht dabei sein kann. Ja, Gott. Grippe.
Er kann uns das ja beim nächsten Mal sagen.
Ja, eben. Also ich denke, wenn ich auch das letzte Mal war, dass wir zusammengekommen sind, weil es ist...
Ich hoffe nicht.
Nein, auf gar keinen Fall. Es ist nämlich sehr erhellend. Sogar liebe Podcast-Fans da draußen. Naja, gut. Ich möchte nochmal zurückkommen, auch gerade zu diesen neuen Projekten. Wir haben ja über das Polospielen gesprochen. Aber natürlich auch American Riviera Orchard, ne? Also das ist ja diese neue Marke von Meghan Markle. Also sie hat ja eine Instagram-Seite geschaffen mit diesem Namen und man sieht nichts anderes außer einfach nur das Logo, sage ich jetzt mal.
Ein sehr goldenes Logo,
richtig.
Ein sehr goldbeiges Logo.
Genau. Und wenn man da als heute raufgeht, muss man sich vorstellen, ohne dass da irgendwas passiert, gar nichts. Mhm. Also sind 600.000 Follower. Also steht bloß bei Meghan, Duchess of Sussex, established 2024. Das war's. Und mehr ist es nicht. Ich habe mich angemeldet für den Newsletter, kann man ja, ne, auf der Seite, aber ich habe auch noch nichts bekommen. Also, weil ich will natürlich auch nichts verpassen, weil keiner möchte was verpassen.
Niemand möchte das.
Also ich sag mal, wenn ich so einen Account anlegen würde, wahrscheinlich hätte ich über die Zeit... 2 Follower oder so. Nee, aber weißt du, was ich meine? Also es ist schon total...
Vor allem, wenn nichts käme.
Ja,
aber es reicht.
Krass,
da sieht man,
es reicht.
Da sieht man aber auch ihren Net Worth in einer gewissen Hinsicht. Mhm. Die hängen jetzt alle da rum und warten.
Mhm.
Und die lassen die auch noch ein bisschen warten.
Mhm.
Ich meine, zum einen war es natürlich schwierig, irgendwas zu kommunizieren in der Zeit, als erst Charles seine Krebserkrankung öffentlich macht und dann Kate.
Mhm.
Das wäre einfach als unangemessen interpretiert worden, wenn sie das jetzt rausgebracht hätte.
Genau.
Nach dem Motto, sie kommt mit einer oberflächlichen Lifestyle-Seite um die Ecke, während ihre Verwandtschaft an Krebs erkrankt
Richtig.
Ist auf der anderen Seite des Atlantiks. Und insofern konnten die nicht sofort loslegen.
Mhm.
Das war also eigentlich so eine Art Soft-Lounge, schon fast, Marmelade zu verschicken.
Ja, genau. Und das ist ja interessant. Und darüber möchte ich mit dir reden. Ne? Also sie hat ja Marmeladengläser verschickt. Und zwar an, sagen wir mal, Celebs. Ne? An Freundinnen, die sie hat. Unter anderem auch eine, die bei diesem Polospiel dabei war. Eine Schauspielerin. Und die wiederum haben natürlich Fotos davon gemacht und haben es natürlich verbreitet. Also sie musste eigentlich gar nicht viel machen, außer die Marmelade zu verschicken. Interessant daran war, ich habe mir ja diese Gläser nochmal genauer angeguckt, die sind ja limitiert. Also die eine hat das 10. Marmeladengras bekommen von 50 und die andere das 17. Jetzt frage ich
so
mich.
So genau hast du hingeguckt.
Natürlich. Und da dachte ich mir.
Das ist investigativer Journalismus.
Ja, logisch. Und dann habe ich gedacht, wer hat das erste bekommen? War es Harry am Frühstückstisch?
Ja, gute Frage.
Wer hat das 50. bekommen? Also sagen wir jetzt mal so, wenn ich eine Freundin wäre von Meghan Markle und ich würde das 50. bekommen, wäre ich, glaube ich, beleidigt. Also, das würde ich jetzt gar nicht posten.
Wenn man das als Ranking also interpretieren kann,
naja, wie beim Kunstwerk.
Dann wäre ich auch beleidigt.
Ja, wie beim Kunstwerk. Ich meine, es ist ja wie bei der Kunst. Ja? Es ist eine limitierte Auflage und im besten Fall hast du die erste Auflage und nicht die 50. in dem Fall. Also, sag ich jetzt mal so,
aber wenn die alle gleichzeitig verschickt worden sind, spielt es dann eine Rolle?
Ja. Also für mich würde das eine Rolle spielen. Ich wäre beleidigt. Ich würde sagen, aha, ich komme auf Platz 50.
Also ich bin jetzt schon beleidigt, weil ich auch schon mal Marmeladengläser an Freunde verschickt habe, nachdem ich das erste Mal Marmelade gemacht habe und niemand hat sie gepostet.
Du solltest sie limitieren. Habe ich mir auch überlegt.
Offensichtlich, jetzt habe ich was gelernt.
Ja, wenn ich 5 Gläser koche, einen Kocher, dann limitiere ich das jetzt in Zukunft. Das mache ich jetzt, das ist toll. Aber auf jeden Fall, dieses Etikett ist ja von ihr gestaltet und in sozialen Netzwerken ging es natürlich ab, ja, wie du halt sagst. Ich meine, die Leute schreiben, was sie wollen und auch in dem Fall, und dann hat einer geschrieben, 50 Töpfe Marmelade machen noch kein Geschäftsimperium. Stimmt, aber es macht dann ein Geschäftsimperium, wenn die Celebs das Ganze verbreiten. Dann würde ich
ganz
sagen,
genau, das sind Celebrity-Endorsements.
Ne? Aha.
Das sind klassische Celebrity-Endorsements. Mhm. Das ist auch das ganze Geschäft, was wir mit den Influencern kennen heutzutage. Mhm. Mhm. Man schickt den Leuten was zu, damit sie die Kommunikation für einen übernehmen. Das kommt viel glaubwürdiger. Mhm. Und sie konnte im Moment ja auch noch nichts machen. Sie musste sich ein bisschen zurückhalten. Mhm. Das war also ein sehr geschickt gelaunchter Start von der ganzen Geschichte, weil erstmal machen die PR alle ihre Freunde. Hätte ich ein Marmeladenglas von Meghan Markle bekommen, hätte ich das mit Sicherheit auch gepostet.
Klar.
Also
auch das 50. Ich glaube, ich hätte mich geschickt verdeckt, weil die hat ja Zitronen auch mitgeschickt. Ne? Also es war ja so ein Hamper, also so ein Picknickkorb. Und
sie machte schon einen auf Martha Stewart mit der ganzen Geschichte. So
ja, ja, natürlich. Ich meine, und die hat ein großes Imperium. Die war auch wegen Steuerhinterziehung mal kurzfristig im Knast, ne? Aber ich habe übrigens Bettwäsche von ihr, von Martha Stewart.
Ich glaube, jeder hat irgendwas von Martha Stewart zu Hause.
Als man Amerika war. So, und ich glaube, das ist natürlich auch das Ansinnen von Meghan Markle einfach. Ich glaube, das ist natürlich auch ihr Interesse, weil sie ja schon so oft für Deko steht, weil The Tick war ja auch viel Lifestyle und Deko und Möbel und so weiter.
Die möchte dahin zurück. Das hat ihr wehgetan, als sie ihr Baby, ihre Website damals aufgeben musste. Und ich meine, die Königsfamilie auf der anderen Seite hofft wahrscheinlich, dass es mehr wie Martha Stewart und weniger wie Gwyneth Paltrow ist und dass sie anfängt, fragwürdige Kerzen zu verkaufen. Aber irgendwo da möchte sie sich positionieren. Es wurde ja angekündigt, Geschirr soll verkauft werden. Aber den Start, muss ich sagen, fand ich großartig mit der Marmelade.
Ja, finde ich auch.
Das war ein Überraschungskuh, der echt gut gelandet ist. Und ihre Freunde, man sieht natürlich auch wieder, ihre Freunde haben sich ja auch in der Vergangenheit schon mal für sie geäußert. Es gab ja diesen Medienartikel, wo alle ihre Freunde für sie gesprochen haben.
Ja, stimmt. Genau.
Und jeder hat gesagt, so, jetzt benutzt sie wieder ihre Freunde. Mhm. Sie will ja endlich klar machen, dass sie eigentlich die Nette ist. Und nicht die Duchess Difficult und nicht die Schwierige, die irgendwie Personal in Buckingham gemobbt hat, was ihr weggelaufen ist und dieses Image kuriert.
Ja, genau.
Und da sieht man wieder, sie macht eigentlich hausgemachte Marmelade und schickt die an ihre Freunde. Und ihre Freunde bedanken sich dafür und sagen, thank you, M. Sie wird nur M genannt.
Ja, genau, aber jeder weiß es
Und da sieht man halt, sie ist eigentlich, was sie kommunizieren will, das Image von sich selber ist. Sie ist die Down-to-Earth-Person,
die Marmelade
selber macht und von ihren Freundinnen gemocht wird.
Ja.
Und sie ist nicht die Duchess Difficult, die Medien in Großbritannien ja angedichtet haben.
Aber Mona, sagen wir jetzt mal so, ich meine, jeder weiß, dass sie sich selbst in der Küche gestanden hat. Harry hat die Früchte gewaschen und sie hat es dann eingekocht. Und sie hat dann die Marmeladengläser auf den Kopf gestellt, ne, damit sie, weißt du, was ich meine? Also ich meine, das ist
Ich würde nicht sagen, dass sie das nicht vielleicht schon mal gemacht hat.
Ja,
also
gut.
Sozusagen
ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch,
Aber diese 50 Gläser hat die im Leben nicht selber eingekauft. Nee, die Illusion soll entstehen.
Ja,
aber diese Illusion von ihr, die haben sie auch schon in der Dokumentation, in der Netflix-Dokumentation die ganze Zeit gebracht. Weil da haben sie auch immer irgendwelche
Die Hühner,
die Chicken-Coop-Geschichte Oprah, wo sie die Eier einsammeln gehen. Die Zitronen, die sie vom Baum gepflückt haben in der Doku, wo Archie, glaube ich, es war eine Orange, ich weiß es nicht mehr, auffangen sollte.
Ich habe Orange, aber egal, aber so, die haben sie bestimmt auch auf dem Grundstück.
Zitrone, Orange,
oh mein
egal.
Zitrusfrucht.
eine Zitrusfrucht, genau. Die haben dieses Image schon irgendwo da aufgebaut und das passt zu diesen Bildern. Also das ist eine konsequente Kommunikationslinie vom Image her.
Ja, schon, aber Mona, ich meine, weißt du, wenn man mit klarem Verstand draufguckt, weiß man doch, dass das sagen wir mal, auch eher eine Marketinggeschichte dann auch ist, ne? Aber trotzdem funktioniert das irgendwie. Ich glaube, wenn es dieses Marmeladenglas zu kaufen gäbe, ich weiß nicht, ob ich es nicht auch kaufen würde. Einfach um es zu haben, genau. Wahrscheinlich auch um
zu posten. Ich wollte gerade sagen, ja, würden wir es nicht auch, ja, auch wenn es uns irgendwo bewusst ist, ja, würden wir es nicht auch kaufen,
ja, ja,
gehen.
Ja, ja.
Weil wir wissen wollten, wie schmeckt denn eigentlich Megans Marmelade?
Genau. Wie viel Zucker hat sie da drin? Wie viel Prozent? 50 Gramm auf 100 Gramm Früchte oder weniger?
So also ich stell mir die persönlich eher Whole Foods-artig vor. Gesund und langweilig.
Glaubst du, also sie ist ja, also die eine hat das auf ihr, das darf man ja aber doch auch nicht heutzutage, auf ihr Weißbrot geschmiert, nicht auf Vollkorn, ich kenne es in Amerika ja eh wenig.
Also aber das ist aber schon, also ich meine, in Kalifornien haben die Leute mehr Angst vor Weißbrot als vom Zodiac-Killer. Also das ist eigentlich nicht Instagram, das Weißbrot
aber
zu
das,
machen.
Ich glaube, das war das Model, das entweder das Model oder die Schauspielerin, eine von beiden. Wobei die Schauspielerin, die hat gar nicht so viele Follower, habe ich gesehen. Die hat nur so 8.000, 9.000.
Und dann, ja, dann tut sie ihren Gefallen. Dann pusht, ist es umgekehrt in dem Fall. Dann pusht sie deren Karriere. Die kann nämlich dann posten, gut, dass sie was von Megan bekommen hat, was ihr gleich ein paar Follower mehr einbringt, weil jetzt weiß jeder, dass sie zu dem Dunstkreis gehört.
Ach,
und was ihr mit Sicherheit auch einige Rollen mehr einbringt in der Zukunft.
Ah, das ist ja interessant. Also, das ist also ein Geben und
Nehmen. Das war eine Hand wäscht die andere.
Ach, guck mal. Weil ich habe mich noch gewundert und dachte mir, warum, ne, und so. Und ja, gut, jetzt habe ich es verstanden. Aha, auch wieder eine Strategie. Ja, ja. Aber
ja,
eine nette, aber nett. Also,
genau, also sie hat ja auch schon immer klar gemacht, eigentlich in ihrer Darstellung der Dinge ist sie ja sozusagen ein Girls Girl, also
genau,
die anderen sozusagen auch die Trittleiter hält,
ja, genau,
und supportive ist bei anderen Frauen.
Ja.
Und das könnte durchaus so ein Fall sein.
Ja, ah, interessant. Ja, ja, gut. Aber wir sind gespannt, wie das sich weiterentwickelt, vor allem, wenn das nächste verschickt wird. Vor allem, was das sein wird.
Wir warten auch, dass sich auf der Seite endlich was tut.
Ja, unbedingt. Oder mal was beim Newsletter rumkommt. Ja, gespannt. Vielleicht wird es auch zusammen mit der Kochsendung sozusagen an den Start gebracht. Wie auch immer.
Ja, ne? Mit Sicherheit werden wir die Produkte, die Sachen tauchen zur selben Zeit auf. Die Produkte werden wir in der Kochsendung sehen. Mhm. Und wir haben danach die Möglichkeit, die auf der Internetseite zu kaufen.
Selbstverständlich. Ha! Genau. Ja, aber gut, ich meine, wie findest du denn, dass sie jetzt diese Marke an den Start bringt?
Also ich meine, sie muss irgendwas machen. Die Frau ist zu jung, um nicht zu arbeiten. Und ich glaube, die Marke ist noch besser als ihre anderen Alternativen. Ihre anderen Alternativen sind ja eigentlich, dass sie nochmal so eine Harry und Meghan Doku oder irgendwas dergleichen macht. Und dann rutschen die schon ein bisschen ins Trashy-Geschäft ab.
Oder ein Buch schreibt.
Ja, allerdings, das Kinderbuch lief, glaube ich, nicht so erfolgreich.
Nee, The Bench oder so.
Ja, einer der Flops.
Ja, wobei in der Biografie auf deren Seite steht, dass das eigentlich gut gelaufen ist oder gut läuft. Ne?
Da war alles super erfolgreich.
Ja, eben.
Aber gut, wenn man es oft genug wiederholt, dann glauben die Leute es auch irgendwann.
Sag ich ja, es hieß, das gefeierte Kinderbuch steht in der Biografie denn. Also auf der Seite. Also ich sag's nur so.
Ja,
ne? Ja. Ja, okay, du hast recht.
Und
ja, okay.
Insofern ist es, glaube ich, noch auch, es knüpft konsequent an ihre frühere Lifestyle-Seite, The Tick, an. Sie hat ja schon eine Reputation in dem Feld.
Ja.
Sie muss halt nur aufpassen, wenn sie halt weiterhin als die feministische Philanthropin wahrgenommen werden möchte, dass es nicht zu oberflächlich rüberkommt.
Ja, 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 ja.
Und ich meine, sie hatte schon immer so ein paar Ansätze in ihrer gesamten Karriere und auch Zeit im Königshaus, die sie ein bisschen oberflächlicher erscheinen haben lassen als andere.
Ja. Ja,
also
ja,
zum Beispiel ein Fashion-Fotograf hat die bestimmten ersten Fotos von Sachen gemacht.
Mhm.
Das sind Sachen, die hätte Kate nicht gemacht. Kate war wichtiger auch, es ist ein britischer Designer. Mhm. Also diese ganzen Sachen,
ja, ja,
das ist auch Symbolpolitik.
Ja.
Sie hat auch zum Beispiel das erste Interview, wo sie die Beziehung zu Harry bekannt gegeben hat oder bestätigt hat von ihrer Seite. Das war, glaube ich, mit der Vanity Fair, meine ich.
Mhm.
Schon eher in diesem Entertainment-Mode-Business.
Ja, ja. Ja, ja.
Und insofern muss sie aufpassen, dass ihr Image nicht zu oberflächlich ist.
Mm.
Ich habe mich persönlich die ganze Zeit gefragt, warum sie nicht wieder sozusagen als Schauspielerin auftritt. Mm. Weil eigentlich hält sie jetzt nichts mehr zurück. Wir haben ja alle Suits gesehen. Gesehen
ja,
haben
ja,
wir von
eben
ihr auch alles Mögliche. Mehr als von anderen Mitgliedern des Königshauses.
Mm-hmm.
Und in dem Sinne könnte sie eigentlich auch wieder Schauspielerin jetzt.
Ja, aber
vielleicht hat sie aber auch einfach keine guten Angebote gehabt bisher, die sie überzeugt hätten.
Also ich frage mich ja auch, in welcher Rolle, ne? Also ich glaube, das ist halt auch nochmal schwierig. Welche Rolle möchtest du ihr geben oder könntest du ihr geben? Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Also.
Ich meine, vielleicht gibt es irgendwann eine Sequel von Suits. Ich mochte die Serie.
Ja, 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 vielleicht. Ja, aber
ich würde es weiter gucken.
Wer weiß, vielleicht gab es ein Angebot. Keine Ahnung, ja. Also, wir gucken ja dann auch im Mai, ne, ob sie jetzt dann mitkommt. Ja, und sie war das letzte Mal 2022, war die das letzte Mal bei der Beerdigung von Queen Elizabeth, war sie genau. In Großbritannien. Das ist eine Wahnsinnszeit. Und ich habe sie ja auch hautnah kennengelernt, ja, in Düsseldorf. Sie hat mir High Five gegeben. Wir standen in der ersten Reihe und so. Und sie, ja, sie war sehr zugewandt.
Gehen wir einfach mal davon aus, sie hat dich für sehr jung gehalten oder für jünger gehalten. Vielleicht war es ein Kompliment in der Hinsicht, dass sie dir ein High Five gegeben hat.
Könnte sein, aber sie war, da habe ich ein bisschen die, sagen wir mal, die journalistische Distanz verlassen, sage ich jetzt mal. Ich hätte auch also ein Foto mal also gerne mit ihr gehabt. Also ich habe so halb so ein Foto, aber ich möchte da auch nicht irgendwie, weißt du, es ist ja so, das hört sich dann so an wie Fangirl und so bin ich ja nicht, ja, weißt du, will ich auch gar nicht sein, aber es war interessant, sie zu erleben. Also so hautnah zu erleben, auch mit anderen, wie sie umgeht. Und sie war schon sehr zugewandt, sehr freundlich, sehr nett, hat sich Zeit gelassen. Es war vor dem Düsseldorfer Rathaus. Auch Prinz Harry hat sich wahnsinnig viel Zeit gelassen. Sie hat auch ein bisschen Deutsch gesprochen mit einigen und so. Also sie kam sehr sympathisch rüber und ich fand auch Herzogin Meghan unheimlich sympathisch. Also sie hat den Fans das geliefert, was sie wollten, sagen wir jetzt mal so.
Ja, ich glaube auch in Deutschland hat sie auch ein anderes Publikum in einer gewissen Hinsicht. Wir sind ja schon ein bisschen sozusagen detached oder weg vom Königshaus und identifizieren uns damit nicht in derselben Hinsicht. Wir verfolgen die ganze Geschichte ja eher als Unterhaltung und als Soap-Opera manchmal.
Ja, ja, genau.
Von deutscher Seite.
Ja, genau.
Und die Briten nehmen das tot ernst. Und da ist sie eine Verräterin in einer gewissen Hinsicht.
Das bleibt dabei, ja.
Insofern ist sie da wahrscheinlich auch deutlich entspannter und kann sich viel mehr Zeit nehmen, wenn die ganze Geschichte in Düsseldorf stattfindet, als wenn es in London stattfindet. Genau. Und ich meine, bei der Beerdigung hatte sie ja in einer gewissen Hinsicht, bei der Beerdigung, dass Leute da ausfallen werden, auch von Publikumsseite, dass die haben Respekt gezollt, den Verstorbenen. Die Chancen waren gering. Aber wenn sie jetzt wieder zurückkommt, ist alles drin an Reaktionen.
Ja, ja, das denke ich auch. Also das hat man ja vorher schon gesagt. Ne? Also gerade, weil du das so ansprichst, ich erinnere an das Bild, die vier, ne? Prinz William, Prinzessin Kate, Prinz Harry zusammen mit Meghan Markle, wo sie da The Long Walk, dann Windsor entlanglaufen und die Menschen, sagen wir mal, oder das Beileid entgegennehmen und so. Also das war ja dann auch, das wurde ja auch so ausgelegt, sie spielt eine Rolle und sie muss die Zähne zusammenbeißen und eigentlich nach dem ganzen Spare, Doku, Netflix und so weiter, ne? Also es war ja irgendwie schon so, es hatte ja natürlich auch ein Geschmäckle und ich glaube, man hat das dann auch, was schade ist, ihr auch nicht so, oder den beiden nicht so abgenommen. Ich glaube, Prinz Harry schon, klar, Großmutter. Und bei Meghan Markle, sie war irgendwie so ein bisschen so wie so ein Anhängsel, ne, hat sie gewirkt.
Ja,
so, ne?
Sie hat sehr deplatziert gewirkt in dem Ganzen und sie wusste auch nicht, wohin mit sich und wohin jetzt gehen und was tun. Die war extrem unsicher von ihrer Körpersprache her, war mein Eindruck. Wer kann es ihr verdenken in der Situation? Abgesehen von ihrem Mann, der aber sozusagen seine Großmutter verloren hatte und auch mit den Leuten da jetzt beschäftigt war, haben alle anderen um sie herum frostig sie ignoriert. Also das war mit Sicherheit keine einfache Situation für sie.
Aber andererseits aus deiner Sicht, aus PR-Sicht, wäre es klüger gewesen, sie wäre... Na wohl, jetzt hätte ja auch Schlagzeilen ausgelöst, wenn er ja nur zu dritt unterwegs gewesen wären. Ja, also jetzt ein Windsor beispielsweise und Meghan Markle wäre nicht dabei gewesen. Ne?
Ja, die hatten gute Entschuldigungen, als sie hochschwanger war.
Ja,
aber
gut.
Zu dem Zeitpunkt, wo sie das nicht war, da musste sie da auflaufen. Sie haben ja auch immer betont, dass es nicht die Queen gewesen ist, von der rassistische Kommentare kamen über die Hautfarbe, die zu erwartende Hautfarbe von Archie. Sie haben immer betont, dass sie mit der Queen nach wie vor ein gutes Verhältnis haben, dass sie regelmäßig anruft und fragt, was sich Archie zu Weihnachten wünscht. Und wenn sie die Story aufrechterhalten wollten, musste sie auch kommen in dieser Situation.
Okay, sie waren ja eh
und
da.
Und insofern,
ne?
Musste, also, musste sie da durch.
Ja. War natürlich auch, ne, so all eyes on her, ne, teilweise auch, ne. Also es war auch schon, ja, ist auch schwierig, ja. Also dass dann davon abgelenkt wird, also von dem eigentlichen, sagen wir mal, dem Staatsbegräbnis der Queen, weißt, das ist schon, ja, ein schwieriges Feld. Also ich wollte nicht tauschen, das sage ich aber
Eis.
Ganz dünnes Eis. Und ich sage jedes Mal, ich möchte nicht tauschen.
Mit keinem. Nee. Du wahrscheinlich nee,
also
auch
ich
nicht,
möchte
ne?
auch mit, ich möchte, also ich meine, irgendwo muss ich sagen, ich hatte immer eine gewisse Bewunderung für Kate, da bin ich bei Chrissy Kahn, weil ich sie sehr flawless fand in jeder Hinsicht. Gut. Also da sitzt ja, da tanzt ja kein Haar aus der Reihe.
Nee.
Das Outfit ist immer perfekt. Also wenn meine Haare einen Tag so liegen würden wie die von Prinzessin Kate.
Gut. Aber sagen wir jetzt mal so, Mona, ich meine, sie hat ja auch eine Stylistin, jemand, der ihr die Haare macht. Übrigens, sag mal, ich habe gesehen, du hast ja auch rote Haare, ne? Oder bist du auch rötlich, ne?
Rot, ja, rot-blond.
Ach,
also
siehste.
Eigentlich ist schon falsch. Guck mal, also schon gefärbt.
Okay. Ach so, okay, aber siehst du, dann
also
sind wir
die
ja...
sind wirklich dunkelblond in Wirklichkeit. Aha. Aber ich habe sie irgendwann in dieses Strawberry-Blond oder Erdbeerblond,
so.
Wie der Friseur sagt, gefärbt, weil es wärmer aussieht.
Ah, okay, alles klar. Ich habe gedacht, du wärst auch so wie ich, also eine urrothaarige.
Nee,
ah, okay, alles klar.
Bin nicht echt.
Okay, bist nicht echt, okay, alles klar. Ja, okay, also auf die Haare zurückzukommen. Also ich glaube, ich meine, gut, sie hat ihre Stylistin und so weiter und sie wirkt flawless. Aber natürlich fügt sie sich halt natürlich auch in diese Rolle perfekt ein. Also sie weiß ganz genau, was ihre Rolle ist. Und nur das einzige Mal, wo sie ja verletzlich war, fand ich, als sie auf dieser Parkbank saß und gezwungen worden war, über ihre Krebserkrankung zu sprechen. Das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, da wirkt sie auch auf mich verletzlich.
Man hat gehört, wie sie geschluckt hat.
Ja, genau.
Also,
und sie
das
ist
war
nicht,
sehr authentisch.
Genau, und sie ist nicht so flawless. Ich meine, sie ist ja auch nicht so flawless. Ich meine, zu Hause wahrscheinlich in Enmare Hall wird sie auch wahrscheinlich anders sein, als so wie wir sie kennen, wenn die Haare geföhnt sind. Ja.
Genau, aber auf der anderen Seite, sie hat wirklich es geschafft, für lange Zeit die Bewunderung auf sich zu ziehen, die sonst nur Lady Di auf sich gezogen hat, aber die psychisch stabile Version von Lady Di zu sein. Also ich fand sie schon immer toll, aber tauschen wollte ich mit ihr auch nicht. Keinen Tag, glaube ich.
Also das einzige Mal, wenn ich tauschen wollte, wäre, wenn mir im Urlaub der Koffer wieder gepackt wird für einen Urlaub oder wenn man im Urlaub ist. Solche Dinge. Also sind immer die praktischen Dinge. Dafür würde ich sagen, ach, mal so ein James oder so, ne? Wäre mal nicht schlecht.
Aber nachher packen die was ein, was du gar nicht dabei haben willst. Also ich glaube, das würde mich schon wieder...
Wobei du
ich glaube, dafür bin ich zu micromanagement-mäßig manchmal.
Aber dann musst du jemanden haben an deiner Seite, so ein Personal Assistant, die oder der genau weiß, was du brauchst. Ne? So.
Also ich hätte, glaube ich, also ich würde lieber, also stehlen, glaube ich, den persönlichen Friseur, der dir jeden Morgen die Haare macht.
Ja.
Ja, du hast nie mehr in Bed Hair Day.
Ja, das stimmt. Ja, das ist richtig. Ja, selbst wenn du erst ein Kind bekommen hast, ne? Also, war es ja auch so.
Genau.
Ne? Aber gut, ja. Mona, jetzt nochmal so unterm Strich, ne? Was hättest du denn, als wenn du jetzt PR-Expertin wärst für Prince Harry und Meghan Markle, was würdest du ihnen raten? Oder würdest du sagen, ja, ihr habt alles richtig gemacht? Oder was würdest du sagen, wo muss man noch was tun oder gar nicht? Wie siehst du das?
Es ist schwierig, die können eigentlich nichts richtig machen. Die sind ein bisschen in der Sackgasse gefangen. Weil ich würde ihnen weder raten, weiter in diese Trashy-Schiene reinzugehen und ihr Privatleben auszubreiten und sich noch 100-mal zu erklären und noch ein Oprah-Interview hinterherzuschieben oder noch eine Netflix-Doku. Das wird ihrem Image schaden und es wird auch für sie immer schwieriger, jemals mit ihren Kindern in Großbritannien aufzulaufen, ohne dass sie irgendwas befürchten muss. Auf der anderen Seite so Sachen wie eine Polo-Doku, die verkaufen sich nicht wirklich gut. Damit werden die keinen Erfolg haben.
Ja.
Ich glaube, mit ihrer Kochshow und ihrer Lifestyle-Sendung ist sie schon eher auf einem Trip, der authentisch ist und der jetzt auch nicht trashy ist unbedingt. Und weil es auch glaubwürdig ist, weil sie das vorher gemacht hat. Für ihn ist es schwieriger, seine Rolle zu finden. Ich meine, der hat zwei Sachen, die er nicht mehr machen kann. Er ist nicht mehr Prinz und er ist nicht mehr beim Militär. Beides geht nicht mehr. Der muss sich komplett neu erfinden.
Ja gut, den Titel hat er ja noch, ne? Aber er ist halt nicht mehr
genau,
Senior
aber er ist nicht
Royal.
Mehr aktives, aktives Mitglied der Familie. Und es sind die einzigen beiden die er Sachen, die er gelernt hat. Was man ihm raten kann, ist wirklich diese philanthropische Arbeit in erster Linie zu machen und diese Archwell Foundation aufzubauen und seine Afrika-Arbeit weiterzumachen.
Und Invictus,
wenn der schlau ist und Invictus, die Sachen, wo er zum Beispiel Oversharing betrieben hat, die flachen sich vielleicht auch ab im Laufe der Zeit, wenn wieder diese Erinnerung hochkommt, erst ist Lady Dianas Sohn und führt diese Arbeit fort, die sie gemacht hat. Und ich glaube, das ist, was ich ihm raten würde, voll in die Wohltätigkeitsarbeit zu gehen. Sie die Lifestyle-Geschichte, stay away from the trashy stuff. Das würde ich lassen. Also wir haben jetzt genug Erklärungen von den beiden gehört. Noch mehr auskeilen, nachdenken, Meter in Richtung Königshaus kommt nicht gut. Also man muss auch irgendwann mal da drüber stehen und sozusagen der größere Mensch sein an der Stelle. Ich glaube, dass die sich keinen Gefallen damit tun, wenn die sich noch 100 Mal erklären.
Ja, glaube ich auch. Würdest du denen empfehlen, zurückzukehren nach Europa?
Nein, im Moment nicht. Mhm. Also ich glaube, dass sie persönlich sowieso glücklicher sind in den USA im Moment.
Natürlich.
Und da ein freieres Leben leben können, auch für ihre Kinder, die da deutlich unbeobachteter sind. Und ich denke, dass es auch durchaus eine Gefahr ist, also für Leib und Leben, dass sie da nochmal ein ganz anderes Sicherheitspersonal auffahren und selber bezahlen müssten.
Ja, natürlich.
Weil denen das wirklich, also bis aufs Blut übel genommen worden ist in Großbritannien. Mm.
Ja, ja. Also ich bin gespannt, wie es im Mai wird, wenn Prinz Harry auftaucht. Anfang Mai zu diesem 10 Jahre Invictus Games, zu diesem Gottesdienst in der St. Paul's Cathedral. Also ich gehe von aus, es ist ja, sagen wir mal, da ist nicht so viel Platz vor der Kathedrale. Also da.
Genau, das ist viel kleiner in Wirklichkeit, als man denkt.
Ja, ja. Also, aber ich glaube, da wird es sehr voll werden. Und vor allen Dingen auch viele, viele Fotografen, bin ich sicher. Mhm. Und natürlich wartet jeder drauf, kommen Meghan Markle und die Kinder. Also ich glaube, das ist so mit ein Hauptaugenmerk. Und das ist wieder schade, dass wieder das von diesen 10 Jahren Invictus Games sozusagen der Fokus dann darauf gerichtet wird. Ja, also dass das sozusagen erwartet wird oder was man haben möchte gerne. Ja, dass doch alle, also die Familie kommt, Versöhnung und so weiter und so fort. Aber ganz kurz mit Versöhnung, Familie, bevor wir zum Ende kommen. Er ist ja schnell ins Flugzeug gestiegen, als dann, als er erfahren hat, dass sein Vater Krebs hat. Aber das hat doch seinem Image gut getan.
Ja, und die Leute haben auch, glaube ich, gehofft. Also bei vielen Briten war, glaube ich, eine kurze Hoffnung da. Mhm. Die sind auch wahrscheinlich eher bereit, ihm zu vergeben, als ihr zu vergeben. Mhm. Wie das halt in solchen Fällen immer so, die Frau ist schuld an der Geschichte. Mhm. Da war eine kurze Hoffnung da und das war was tatsächlich, glaube ich, gut ankam, dass er zu seinem Vater geeilt ist. Weniger gut, wenn man den Termin auch nur 2 Sekunden angeguckt hat. Der war offensichtlich nicht besonders lang, der Besuch bei Charles. Eine halbe Stunde hatte der Zeit für ihn.
Genau.
Und insofern sieht man, wie viel da noch im Argen liegt und wie viel da verbrannte Erde ist. Mhm. Ich glaube, das war auch sehr offensichtlich, dass das noch keine Versöhnung war. Mhm. Aber es hat ihm, glaube ich, ein paar kurzfristige Sympathien zurückgeholt und auch ein bisschen aufatmen bei den Briten.
Ja.
Dass, wenn es hart auf hart kommt, raufen die sich doch wieder zusammen.
Ja, genau. Und ich glaube, ein bisschen Mitleid ist mitgeschwungen, weil er im Hotel übernachten musste. Ja.
Mhm.
Und nicht irgendwo in einen derer Schlösser, Häuser und so weiter. Ne?
Man sieht also halt aber auch daran, die sind keine normale Familie. Also
ein Zimmer wäre frei gewesen. Ne?
Genau. Wir hätten wahrscheinlich alle gesagt, der Verwandte X hat sich zwar sozusagen daneben benommen, aber es ist die Beerdigung, wir müssen den trotzdem aufnehmen.
Achso, nee, ich meine jetzt, ich meine jetzt auch jetzt gerade bei dem Besuch bei König Charles, weißt du, wo er nur kurz da war, ne? Auch da.
Genau.
Zu sagen,
egal welcher Anlass, zu dem er gekommen ist, wir hätten eins von unseren Gästezimmern freigemacht. Mhm. In der Königsfamilie ist aber das Protokoll, dass er kein Mitglied der arbeitenden Royals mehr ist.
Ja.
Und dann ist er die zweite Reihe und dann schläft er im Hotel.
Ja. Also wir sind gespannt, wie es weitergeht mit den beiden und ob wir auch mal an dieses, an die Marmelade kommen. Mona.
Ja, also bitte, wenn du die irgendwo siehst, dann bringst du mir die bitte mit.
Gut, wir verlieren jetzt jegliche Distanz, aber ist nicht schlimm. Wir sind ja auch nur Menschen, ne?
Also das ist doch professionelles Probieren.
Ja, du hast recht. Ja, du hast vollkommen recht.
Als Host eines royalen Podcasts musst du die doch probiert haben.
Du hast recht. Vollkommen.
Ja.
Gut, dass du das so sagst. Da habe ich die Bestätigung. Ja, liebe Mona, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und so lange aufgeblieben bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und ich bin froh, dass ich dich gefunden habe, dass deine männlichen Kollegen gesagt haben, da gibt es doch eine Kollegin, die das bestimmt gerne macht. Ja.
Die haben sich alle nicht getraut.
Glaube ich auch. Ja, das ist wieder dieses Mann-Frau-Ding. Also beziehungsweise wir Männer, wir gucken uns solche Royals an. Ja, ja. Das kenne ich alles, aber im Geheimen, weißt du, ich weiß es doch. Ich weiß es doch. So. Also, liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich sag mal, ne, was du gesagt hast, Mona, ich fand es sehr schön. Stay away from the trashy shit, sag ich mal, ne? Hast du es nicht gesagt?
Genau.
Genau. Ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Ich finde,
insofern frage ich dich heute an der Stelle, was du normalerweise fragst. Was hast du heute gelernt?
Du, ich habe super viel gelernt. Also allein schon diese Geschichte mit dieser Schauspielerin oder diesem Model, die ja nicht so viele Follower hat und die jetzt Meghan Markle sozusagen als Freundin hat und die ihr hilft. also bekannter zu werden. Das fand ich sehr interessant. Aber natürlich auch dieses PR-Bild von Harry und Meghan, das ich auch so habe und wie sie im Prinzip so agieren und was ihnen geschadet hat und was auch nicht geschadet hat. Und vor allen Dingen natürlich auch, dass du mir natürlich auch nochmal gesagt hast, okay, diese Polo-Geschichte, so wie ich es eingeschätzt habe, dass du sagst, ja, also das wird wahrscheinlich jetzt nicht so, sagen wir mal, der Gassenhauer.
Das fliegt nicht.
Ja, glaube ich auch nicht. Aber interessant, also auch, dass hinter allem so diese Strategie auch steht und auch mit dieser Internetseite, die sehr royal und blau daherkommt, auch einen Grund hat und warum sie so aussieht, wie sie aussieht. Ne? Ja.
Ja.
Ja, liebe Mona, vielen Dank nochmal nach Wellington, 15.582 Kilometer von mir entfernt. Dank Internet ist alles möglich, als würdest du hier mit im Studio stehen. Ich hoffe, wir sehen uns mal auch live und in Farbe. Du kommst mal vorbei, wenn du mal wieder in Mainz bist, an der Uni, ne?
Definitiv, da bin ich regelmäßig Gast.
Ah, genau, sagst du Bescheid. Und dann möchte ich mit dir nochmal sprechen über das Thema überhaupt PR-Strategie der Königshäuser, die Unterschiede, die es ja gibt, wenn man sich das anschaut, wie wer agiert, in welcher Art und Weise. Ich hoffe, du hast da auch Lust zu.
Absolut.
Ah, sehr schön. Gut. Mona.
Hoffentlich also, auch bald.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn du dann da bist, melde dich auf jeden Fall. Vielen Dank und liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, danke, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Folgt mir auf Instagram und sagt's weiter, auch den Männern. Das ist nicht schlimm, es Annelies royale Welt zu hören und auch sich für die Royals zu interessieren, oder Mona? Ist es eigentlich schlecht fürs Image, du als PR-Beraterin?
Ich hoffe nein.
Wahrscheinlich nur unter Männern, weißt du? So unter Frauen wahrscheinlich ist wieder, hast du interessierst dich für Royals?
Ich hatte aber auch immer schon zugestanden, also das ist nichts Neues, glaube ich, für sämtliche meiner Kollegen.
Nee, das glaube ich nicht, aber dass die Kollegen sich mal outen und sagen, eigentlich finde ich es auch ganz gut und ich interessiere mich dafür. Die kamen ja erst wieder ins Boot, als es diese Rassismusdebatte gab, ne? Da kamen auch die Männer und sagten, das geht ja gar nicht, ne? Was sie mit Meghan gemacht haben und so. Weißt du, das war wieder so ein Thema, da hat man so ein bisschen mitgeredet, ne? So.
Ja.
Aber naja. Also, gut. Liebe Mona, dann mach's mal ganz gut. Liebe Grüße nach Neuseeland. Vielen Dank. Und liebe Podcast-Hörer, wir hören uns bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und Chrissy Kahn wird bald wieder dabei sein. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.
Das war Annelies royale Welt.
It has been a great pleasure.
Indeed, eine große Freude.
Auf Wiedersehen, Annelie Malun.
Auf Wiedersehen, wir hören uns wieder.